Check, Mike, Check. Wir haben den 21. März. Wir haben 17.10 Uhr. Es ist Dienstagabend. Ich glaube, wir haben noch nie an einem Dienstagabend aufgenommen. Sonst war der immer Yoga-Time, was ich montags im Podcast reservieren musste. Aber halt, ich möchte das Ganze, unsere heutige Predigt, eröffnen mit einer Mahnung. Denn öffne dein Herz für die Zucht, dein Ohr für die verständige Reden. Erspar dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn schlägst mit dem Stock, wird er nicht sterben. Das steht in der Bibel. Hallo, willkommen mit diesen schönen Worten zu unserem Podcast. Ich habe Willi gefragt, sollen wir mit Mahnungen oder Lebensregeln starten? Die Antwort konnten wir uns alle denken, deswegen wurde es das.
Wie kommst du da drauf? Was zur Hölle hatte ich geritten?
Ich hatte Klausuraufsicht und irgendwann hat man dann immer alles abgearbeitet und dann ist einem so langweilig, weil man auch nicht die ganze Zeit nur die Schüler anstarren will. Und dann liegen da eigentlich immer Bibeln und Duden. Und den Duden habe ich irgendwann auswendig gelernt. Nein, Quatsch. Aber der Duden ist langweilig. Und dann denke ich immer so, okay, nimmst du die Bibel und guckst dann mal so ein bisschen da drin rum. Und dann habe ich gemerkt, hinten gibt es so ein Fun-Kapitel. Kann ich das hier irgendwie, was steht da oben drüber? Sprichwörter, die Worte von Weisen, 22:17 bis 24:33. Und da gibt es dann so lustige, einfach so Zweizeiler immer nur. Was haben wir hier noch? Mein Inneres ist voll Jubel, wenn deine Lippen reden, was recht ist. Das ist anscheinend auch eine Mahnung, wahrscheinlich so nach dem Motto, ich freue mich, wenn du keine Scheiße erzählst. Und eigentlich wollte ich auf die Lebensregeln hinaus. Ich habe unterschätzt, dass du natürlich nicht Lebensregeln sagst. Aber da gibt es schöne Sachen. Befrei jene, die man zum Tode schleppt. Die zur Hinrichtung wanken, rette sie noch. Finde ich ganz schön. Belaure nicht frevlerisch die Wohnung des Gerechten, zerstöre sein Ruhelager nicht. Also, wer Gutes tut, lass ihn halt in Ruhe, weil er ist gut. Sei nicht neidisch auf böse Menschen, such keinen Umgang mit ihnen. Denn ihr Herz sind auf Gewalttat, Unheil reden ihre Lippen. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, durch Umsicht gewinnt es Bestand. Durch Klugheit werden die Kammern gefüllt mit allerlei wertvollen köstlichen Gütern.
Ich glaube, wir können jetzt an der Stelle, haben wir das Ziel erreicht, jetzt hört niemand mehr zu. Wir können also jetzt quasi.
Yes, endlich kann ich mein T-Shirt ausziehen. Ja, wow. Das, so verzweifelt ist man in den Klausuraufsichten manchmal.
Ich dachte, du hast so, so Verpackungen von Stiften oder so und liest dir so die Inhaltsstoffe von so einem Edding oder so durch.
Das weiß ich alles schon.
Weißt du?
Ist alles schon gespeichert.
Schade. Aber hey, ja. Cool, so haben wir was über Gott gelernt und über die Bibel.
Quasi Juhu. Über Gott und die Welt.
Ja. Na, was steht sonst auf deiner Themenliste?
So, das war Punkt 1. So, gut. Haken dran, kommen wir zu Punkt 2. Wir kriegen E-Mail-Spam von einer Firma, die ich jetzt glaube ich, ist auch scheißegal, ob wir ihn nennen oder nicht, aber Willi und ich kriegen ja in der Regel, manchmal einmal in zwei Wochen, Monaten kriegen wir so eine Anfrage nach dem Motto, hey, ihr wollt mit eurem Podcast Geld verdienen, komm jetzt hier hin, bla 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 bla. Irgendwelche Bot-Anfragen haben wir nie drauf geantwortet, nie drauf geklickt, aufgrund von Sorge von Spam. Also ich habe noch nicht drauf geklickt, glaube ich. Und jetzt vor zwei Wochen kam eine Anfrage vom lieben Johannes, der uns geschrieben hat und gesagt hat, hey Jungs, ihr zwei seht aus, als will ihr macht guten Content und keine Ahnung was. Also man hat schon gemerkt, das ist jetzt nicht die generischste aller Nachrichten und es ist kein Bot, sondern da hat sich jemand wirklich hingesetzt und zumindest mal unsere Website oder halt einfach das Podcast-Foto und die Beschreibung sich irgendwie angeguckt wahrscheinlich. Wo ich dann erstmal dachte, ach, ist ja irgendwie nett. Was will der uns eigentlich bieten? Dann haben wir beide die E-Mail, glaube ich, einfach ignoriert und vergessen. So. Und dann kam heute nochmal eine Mail mit, hey, ich nochmal, wollte nur nochmal nachhören, irgendwie es aussieht so ungefähr. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, klickst du mal auf den Link. Und habe mir die Seite mal angeguckt und habe relativ schnell gemerkt, ja, okay, das ist nicht das, was, also, weil grundsätzlich, wenn die jetzt sagen würden, hey, pass auf, wir haben irgendwie coole Tools für euch, wir haben einen günstigen Server-Hoster, wir haben irgendwie coole Sachen für euch, wo wir was mit anfangen können, würde ich ja sofort sagen, ja, cool, das machen, ist halt, ja, wenn es ja irgendwelche Improvements bietet, so. Aber es geht wirklich einfach nur darum, das ist einfach nur Patreon für Podcasts. Es ist einfach nur, hey, du willst Geld verdienen mit deinem Podcast. Wir machen, also alle unsere Creator machen grundsätzlich 5% irgendwie 5% von ihren ZuhörerInnen spenden im Durchschnitt 5 Euro oder ich weiß nicht mehr genau, wie es genau war. Und deswegen können wir dir berechnen, wenn du 1000 Hörer hast, kriegst du, hier bitte einfügen, Euro pro Monat raus und so. Ist halt so ein Monetarisierungssystem, ist auch nichts Böses, ist jetzt kein, niemand, der jemandem wehtut, aber halt nichts, was wir brauchen, anstreben, in irgendeiner Form für uns sinnvoll wäre, so.
Richtig. Das Ding ist, ich bin bei sowas nicht mehr so sehr, also du warst ja so ein bisschen am Anfang auch beeindruckt von der persönlichen Ansprache, so von wegen, wow, da hat sich echt jemand Mühe gegeben.
Wie einfach ich schon begeistert bin, wenn jemand zwei gerade Sätze schreiben kann, sowas, ja.
Ja, ich das Ding ist, für Leute, die LinkedIn benutzen oder halt irgendwie ihre Arbeits-E-Mail-Adresse irgendwie online stehen haben, wie soll ich sagen, das ist mittlerweile so generisch, wie, also das, was, wo du jetzt gesagt hast, boah, das ist irgendwie cool, ist so, okay, das ist der Standard der Standards und es ist einfach nur nervig, weil ich krieg jeden Tag so 10 Anfragen in die gleiche Richtung von, oh, wollen Sie Entwickler einkaufen? Wir bieten die und die Lösung an, die Ihnen mehr Umsatz bringt und das. Und du kriegst halt jeden Tag die gleichen Nachrichten von unterschiedlichen Personen. Auch super personalisiert, teilweise geben die Leute sich echt Mühe, so stalken dich bis zum geht nicht mehr. Aber ich denke mir halt, hey Leute, geh mich auf den Sack. Und bei mir hinterlässt das immer was Negatives, von wegen, ich musste jetzt 2-3 Sekunden deine E-Mail öffnen, wegklicken und beim dritten Mal schreibe ich dir auch zurück und sag lass mich in Ruhe. Aber, und das wiederholt sich jetzt. Der Standardablauf ist, mach bis zu 7 Nachrichten über 3-4 Wochen verteilt. Weil man hat festgestellt, je mehr du die Leute abfuckst, entweder geben sie nach und lassen sich auf ein Gespräch ein oder sie sagen, hier, lass mich in Ruhe, aber du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. Deswegen, wahrscheinlich wird Johannes sich noch so 4-5 Mal bei uns melden in den nächsten Wochen. Okay. Ja.
Lieber Johannes, wir brauchen das nicht. Vielen Dank, falls du das hier hörst, weil du bist ja so personalisiert, dass du das hier vielleicht hörst und deswegen danke, nein.
Danke, nein. Ja,
aber dann wäre jetzt ja die spannende Frage für dich als alten Vertriebler. Was wäre denn dann für dich der Wunsch, wie Leute, weil ich kann den Grundgedanken ja verstehen. Ich habe ein cooles, also ich halte von meinem Produkt etwas, finde, ich habe ein cooles Produkt und möchte das gerne unter Leute bringen. Jetzt kann ich natürlich das mit so anonymer Instagram-Werbung machen und keine Ahnung was und Leute versuchen zu targeten. Oder ich sag halt, ich stelle 2-3 Leute ein, die gezielt selber crawlen und Leute gezielt anschreiben, weil ich glaube, dann ist die Engagement-Rate höher, sozusagen. Aber jetzt sagst du ja grundsätzlich, diese E-Mails nerven eigentlich nur, wenn man selber jemand ist.
Nicht persönlich,
Genau.
Nicht persönlich, ja. Also es funktioniert. Also es funktioniert tatsächlich. Also wenn du es nicht machst, verlierst du halt Geschäft. Ich persönlich mag halt eher die persönliche Empfehlungsschiene. So. Also wenn ich jetzt wählen könnte, zwischen was sind so die Art von Werbung, die ich ja persönlich am coolsten finde, das ist so auf Platz 1, wenn mir Freunde irgendwas empfehlen. Und eventuell sogar dafür belohnt werden, so wie wir uns gegenseitig bei N26 gefühlt eingeladen haben und gesagt haben, hey, das ist eine coole Bank, mach mal. Und dann haben wir gegenseitig so 10 Euro kassiert. So. Das kannst du ja machen, das ist cool. Dann kommt vielleicht irgendein Podcast-Freund aus unserem Ghetto. Jetzt haben wir keine Podcast-Freunde und wird sagen, hey, ich benutze das, voll viel Geld verdient, wollt ihr es auch benutzen. So.
Ja.
Aber
Podcast-Freunde, schreibt uns. Okay, verstehe. Genau.
Das wäre so Nummer 1. Nummer 2 wäre, das wäre dann keine Freunde, aber Leute, die ich cool finde und die ich vertraue. Also irgendein Podcaster vielleicht, den ich höre und die wiederum sponsern einander. Also nach dem Motto, die sagen, hey, ich hab jetzt hier, bin selbst irgendwie darüber gewechselt, weil ich es persönlich cool finde und mit meinem Code Tim34 könnt ihr halt jetzt bei, wie hieß das Produkt, keine Ahnung, bei Johannes jetzt auch irgendwie Werbung, also so Influencer-Marketing typischerweise. Finde ich irgendwie angenehm, weil dann habe ich immer so einen Filter schon, weil ich folge ja nur den Leuten, die ich cool finde. Und wenn die mir sagen, ist gut, habe ich so ein ähnliches Verhältnis wie zu Freunden. Ist nicht so 100%, aber ähnlich.
Das hat er wahrscheinlich versucht, indem er es in seiner ersten Mail irgendwie reingepackt hat. Auch schon erfolgreiche Podcasts wie XY arbeiten mit uns. Nach dem Motto, hey, wenn ich den höre, dann merke ich, ach cool, guck mal, die sind dabei. Also,
ne? Der Unterschied ist, hätte ich persönlich XY gehört und hätten die Hosts von XY gesagt, hey, voll geil. Wäre es was anderes als irgend so ein random Johannes, der mich anschreibt, den ich einfach nicht kenne, wo ich sage, wer bist du überhaupt, warum schreibst du uns? Das heißt, das wäre so Nummer 2 und Nummer 3 wären halt so Werbungsformate, wo ich sage, in dem Kontext erwarte ich Werbung. Also wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video gucke und kein Premium-Member bin, dann erwarte ich, dass da Werbung kommt, weil das ist der Deal. So, ich gucke das gratis, dafür kriege ich halt Werbung.
Aber nicht in deinem E-Mail-Postfach, so nach dem Motto.
Genau, beim E-Mail-Postfach ist halt eigentlich eine werbefreie Zone. Deswegen ist das so ein Kontext, wo ich halt Werbung nicht erwarte. und in der Regel auch einfach per se doof finde, weil ich muss mir dann die Mühe machen und diese Sachen halt in Spam-Ordner packen, damit ich halt, weil eben E-Mail für mich kein Tool ist zur, ich will berieselt werden.
So. Ja, verstehe ich.
Deswegen würde ich die anderen zwei Arten von Werbung präferieren, sprich Influencer-Marketing oder Affiliate-Marketing oder Freunde-Empfehlungs-Marketing, in welcher Form auch immer, fände ich persönlich einfach charmanter und weniger in your face.
Verstehe ich. Ich verstehe auch seine Art, glaube ich. Also weil ich, wie du sagst, bin jetzt nicht auf LinkedIn und keine Ahnung was und meine Mails sind gefühlt immer auch ziemlich ähnlich und wenn da mal so eine Mail kommt, denke ich mir so, ach, das ist ja nett. Und ich glaube, wenn das jetzt, wie gesagt, ein Produkt gewesen wäre, also weiß ich nicht, wenn die uns auf einmal hier ein cooles neues Aufnahmetool gegeben hätten, wo man irgendwie endlich mal so Sachen machen kann, wie so ein Intro live einspielen und keine Ahnung was, wo ich mir denke, ich habe ein Need und der wird dadurch genau bedient. Ist ja voll cool. Genauso, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen auf einmal mit dem Podcast Geld verdienen und wir überlegen schon lange, wie, dann wären wir wahrscheinlich eh schon darauf gekommen. Aber angenommen, wir hätten es noch nicht gecheckt, dann wäre es natürlich cool, weil dann sagt, okay, cool, da ist eine Idee und dann gucken wir uns das mal an. Aber ich glaube, das ist so wie, wahrscheinlich ist das so ein bisschen das, wie wenn man uns was schenken will. Wir sind so, ja, ich brauche eh nichts und wenn, ja, dann will ich das selber sagen und hört auf, mich zu überraschen. Genau. So.
Ja. Überraschungen sind böse. Bitte nicht. Nein, bitte nicht.
Ja. So, nächster Punkt abgehakt. Guck mal, was das für ein Produktivitätspodcast ist, Freunde. Holt jetzt eure To-Do-Listen raus und hakt mit euren To-Dos ab.
Wie gesagt, wir haben nachts so den ersten 50 Sekunden Bibelzitate sowieso jetzt jeden Hörer verloren, daher easy peasy.
Stimmt, oh, wir hätten es andersrum machen sollen. Ich hätte das als Rausschmeißer machen sollen. Oh, das können wir jetzt machen. Kennst du den Einschlafen-Podcast? Der liest am Ende immer so eine halbe Stunde aus irgendwelchen Rilke-Büchern und keine Ahnung was vor und das könnten wir auch machen. Die letzte Viertelstunde lesen wir aus der Bibel.
Da gehe ich aber auch aus dem Podcast raus, kannst du sein lesen.
Gut, kommen wir zu was Spannendem.
Yes.
Weil nicht nur Mose hat Häuser und Archen gebaut. Das war Noah, hups.
Der hat was mehr geteilt, der andere.
Auch du suchst eine neue Heimat.
Nicht mehr. Successfully accomplished. Achso,
genau. Auch du hast eine neue Heimat gefunden. Dein Nazareth oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich hast du gerade so ein Drittel der Menschheitsbevölkerung beleidigt in irgendeiner Form.
Oh, sorry. Ja. Kein Problem. Sorry. So, die biblische Überleitung hin zu spontan neue Wohnung gefunden, Willi. Was geht ab?
Ja, Digga, ganz easy. Es war wieder Zeit. Alle 2 Jahre. Schufa hat schon gefragt, was ist los? Wie lange will er die Adresse noch behalten?
Er hat nur noch 8 Bankkonten, aber was ist jetzt endlich mit seiner Adresse? Genau.
Eigentlich ganz, ganz lustige Story. Was war so passiert? Also, was war ich? Ich warte mal. Folge 69, glaube ich, war das. Hat er noch erzählt. Ich schlag jetzt auch an, oh Gott. Folge 69 habe ich ja erzählt, dass die Wohnung hier sprich super geil ist und bla 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 und bla bla bla.
Hey, safe nicht, 100, nicht safe nicht 69.
Ach nee,
160. 150, 160.
Dann war 169, ist ja egal. jedenfalls habe ich erzählt, super geile Wohnung hier sprich alles cool. Ist auch so. Super geil. Aber man lernt so mit der Zeit so ein paar Dinge, wo man so merkt, so ja, da geht noch mehr. So, da geht noch anders. Cool.
Ach, schon, du hast letzte Folge deine Adresse geleakt. Deswegen musst du jetzt umziehen,
weil die Fans nachdem campieren. Die ganze Fanpost reinkam. Nein, sorry. Nee, jedenfalls, so man lernt ja, also man lernt dann irgendwie so für sich selber, okay, was sind so die Dinge, die eine richtig geile Wohnung zu einer perfekten Wohnung machen würden? Und dann ist am Ende so eine Liste bei rumgekommen, wie der Schnitt des Büros zum Beispiel. Es könnte anders sein. Zum Beispiel, das hier ist einfach viel zu groß. Hinter mir sind einfach so 27 Millionen Quadratmeter. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Es steht einfach leer. Ich habe so Dekoschränke aufgestellt, die einfach leer sind. Die Ordner sind leer. Der Schrank ist leer. Alles ist leer.
Die Ordner sind auch leer?
Nein, da sind so 3 Blätter jeweils drin. Aber es sind nur 4, damit es halt wie cool aussieht. Mhm. 2 hatten es auch getan. Jedenfalls, aber jedenfalls kam irgendwann eine Liste bei rum, wegen was sind so Kriterien, die halt cool wären. Und dann war es so, ja, okay, lass mal gucken, ob es sowas gibt, weil vielleicht ist das auch so einfach so Traumgespenst, man sucht eigentlich vergeblich. Und dann war auf jeden Fall das Ergebnis, dass ich bei ImmoScout einfach diese ganz, ganz harten Kriterien eingegeben habe. So mindestens so und so viel Quadratmeter, mindestens so und so viel Zimmer, diesem Umkreis und das ist der maximale Preis. So. Das lief schon seit einem halben Jahr, gefühlt. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die Anfrage lief dann halt die ganze Zeit und es kam halt nie was rein, Und vor einem Monat ungefähr kam dann eine Wohnung rein. Die war aber relativ teuer. Also die war auch so ein Punkt, wo man sagt, ey, das ist irgendwie, die ist zwar perfekt, so von dem, vom Grundriss her und von der Location, alles cool, aber die war einfach viel zu teuer. Ja, jedenfalls nichts getan, einfach quasi weitergeguckt. Und wann war das? Vor einer Woche kam dieselbe Wohnung wieder rein. Aber ein bisschen günstiger diesmal. Das heißt, irgendwas scheint da passiert zu sein. Neuer Preis, neues Glück. Und dann, was wäre gekommen? Lass mal einfach angucken und dann schaut man weiter. Und hat auch alles relativ kurzfristig geklappt. Besichtigungstermin vereinbart, hingefahren, angeschaut. Und der Eindruck nach so einer halben Stunde so rumlaufen und einfach mal Frage stellen und das sich alles angucken, war halt, Herr Fackmann, die ist halt echt perfekt, so im Sinne der sich selbst aufgestellten Kriterien, ne? So Anzahl Zimmer und ist alles neu und sogar Erstbezug, also es ist halt so, das ist einfach eine coole Konstellation an Kriterien, die sehr, sehr wahrscheinlich nicht nochmal so reinkommt oder aber halt, ja, jedenfalls gab es halt die Entscheidung so von wegen, okay, entweder machen mit allen Konsequenzen, also Umzug, teurere Wohnung, im Zweifel doppelt Miete zahlen für ein, zwei Monate, alles, was halt dazugehört. Oder halt hoffen, dass es nochmal so eine coole Wohnung gibt, die perfekt passt und wo man aber nicht weiß, wird es dann anders sein mit Miete, Doppelzahlen, preislich und so weiter. Und dann spontan einfach mal gesagt, komm, fuck it, wir probieren es mal so, wir sagen jetzt einfach mal, yo, oder gucken wir mal, was die Gegenpartei so sagt. Und dann, ich glaube, das war so Donnerstag, Freitag, keine Ahnung, irgendwann abends irgendwie geschrieben, hey, bla bla, hätten Lust. Am nächsten Morgen kommt eine Nachricht um 7.30 Uhr. So, ja, alles klar.
GZ.
Kannst du haben. So, könnt ihr haben. Und ja, das heißt jetzt zum 1.5.
Anderthalb Monate.
Wird, nee, nicht mal mehr. Ja. 5, 6 Wochen wird ein Umzug stattfinden. Und das ist so, ja, soll ich sagen, man merkt dann doch, ach scheiße, aber wem sage ich das? Da kommt ja echt so ein bisschen was auf einen zu und jetzt ist es so ein bisschen Aufbruchstimmung mit Kartons irgendwie durchschauen, die im Keller stehen, ausmisten, Möbel verkaufen, planen, so Sachen wie, oh fuck, eine Küche. Scheiße, kriegt man eine Küche?
Ist keine drin?
Leider nicht, nee.
Oh shit, okay.
Das heißt, da steht jetzt echt noch so ein bisschen was an und ja, Vorfreude ist da, wird mit jedem Tag irgendwie größer, weil ich für mich jedenfalls dann auch jeden Tag realisiere, hey geil, das kannst du jetzt anders machen, das wird ein bisschen cooler und da lohnt es sich jetzt irgendwie auch was irgendwie so geil reinzustecken. Und ja, so wie Moses auch gesagt hat, teilt den Himmel und das Meer und lasst Freude regnen.
Mm. Ja. Mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Für uns alle Glückseligkeit.
Ja, ja, ja. Alter, wieso kannst du die auswendig?
Das ist Bullshit.
Ach so, das klang echt wie so ein Zitat aus der Bibel.
Danke, sehr gerne. Jetzt hast du, genau, also so zwei Unbekannte sind da für mich noch drin.
Yes,
zum einen.
Adresse?
Zum Beispiel. Das eine war, einen habe ich vergessen, egal. Das andere habe ich auch vergessen, cool. willkommen zu Will mal quatschen, was geht ab?
Warte ganz kurz, ich muss kurz unserem Sponsor danken. Und zwar heute werden wir gesponsert von
Dementia.
okay, was war
die Frage? Ich wollte sagen, was sind denn die Punkte, auf die du dich jetzt freust, die du cooler machen kannst, sozusagen? Also natürlich, alles neu und so macht natürlich Bock, aber gibt es da so Specialties, wo du sagst, das ist genau das, was du jetzt gerade nicht hast, wo du dich auch voll freust, wenn du das machen kannst? So. Das
würde mich interessieren. Numero uno ist die Küche tatsächlich. Es gibt drei Dinge, die mich an der aktuellen Küche massiv stören. Numero uno ist, die Spülmaschine ist direkt an der Wand. Dickster Fail ever, weil.
Warum nochmal? Ich hab's vergessen.
Einfach nur, weil die Leitungen so lagen, wie sie lagen und.
Nee, ich meine, warum ist das ein Fail?
Achso, ein Fail, weil, wenn du Sachen in die Spülmaschine einräumst, dann ist es aus meiner Sicht unvermeidbar, dass du mal irgendwie so ein Rest Schlückchen, das fällt dann quasi so, wenn du so Gläser oder so einräumst, das fällt da drunter und dann spritzt das einfach die Wand. Das heißt, Egal, wie sehr du dich bemühst, und ich bin ja so ein Mensch, ich bemühe mich da total, irgendwann hast du einfach da Flecken, so. Das ist nur mal, das ist halt kacke, das würde ich so nie nochmal machen. Zweiter Punkt ist, auch wieder küchenrelated. In dieser Küche gibt es einfach keine, wie soll ich sagen, da ist einfach direkt nackte Wand und Tapete über die ganze Fläche. Das heißt, wenn du spülst mit der Hand oder wenn du kochst und spritzt mal so Tomatensauce gegen die Wand, dann ist es halt an der Wand. Und
kannst du eigentlich streichen, gefühlt.
Gefühlt jede Woche streichen, wenn du halt viel kochst und dadurch, dass halt die Küche viel benutzt wird, ist halt ständig irgendwie so. Und irgendwann am Anfang habe ich dann noch so mit so Schmutzradierer und drüber gestellt, dann irgendwann war es einfach faul, denkst du so, what the fuck. Ja. Das sind so die zwei Dinge und dann halt auch so, dass die Aufteilung, so, das ist halt kein cooler Workflow zum Kochen, weil das, also kennst du es ja, man hat nie Schnibbelfläche. So, man schnibbelt irgendwie, gerade wenn du so Thai-Curry oder sowas machst, das ist ja viele so verschiedene Sachen.
Obwohl dann man sagen ich muss, halt, ihr habt ja schon eine Kücheninsel, ne? Was ja voll geil ist eigentlich, ne?
Aber denkt das Blöde, ja, exakt, das Blöde ist dieser Move von Insel zu zum Beispiel Spülbecken, wenn du zum Beispiel so Gemüse abwäscht, da musst du entweder voll lange warten, bis es abtropft, oder du machst halt so schnell und dann landen immer so ein paar Spritze auf dem Boden. Das ist jetzt nicht schlimm, aber natürlich, ich würde halt anders planen. Ne? Ja, ja, das sind auch so Dinge, auf die ich mich dann freue, weil ich dann weiß, okay, diesmal kann ich halt überlegen, okay, wo packst du was hin, damit das so von den Workflows her gut passt. Und das sind so die Dinge in der Küche, wo ich mich so mega darauf freue und sagen kann, okay, das ist jetzt nice. Was der zweite Punkt ist tatsächlich dann das Thema Büro. Einfach, weil ich jetzt mit lang genug Homeoffice und aktuellem Setup so an einem Punkt bin, wo ich weiß, okay, ich habe jetzt mein Setup, ich habe jetzt meinen Mac Mini, ich habe jetzt meinen Bildschirm und dies und das. Und ich weiß jetzt,
was... Du brauchst nur 5 Quadratmeter.
Ja, Abstellkamera. Nee, aber das heißt, ich kann jetzt quasi so ein bisschen für mich überlegen, okay, was ist für mich wichtig? Weiß es auch, ist nicht nur Theorie. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich mir jetzt Schreibtisch kaufe, X, oder Regal hinten kaufe, Y, dann weiß ich ganz genau, wie viel muss da rein und wie viel Platz brauche ich und wie kann ich Sachen halt stellen. Und das Geile ist
schon so konkrete Sachen im Kopf so ein bisschen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, so, ja, eigentlich hast du gerade nix und du hast ja gerade ganz viel Platz. Also was würdest du quasi dann anders machen sozusagen?
Also mein Plan ist, also das Coole ist halt, das Büro hat 2 Fenster. Das eine ist so ein Frontalfenster und da würde ich auch den Schreibtisch vorstellen. Das heißt, das Licht kommt direkt so frontal in mein Gesicht rein, was schon mal cool ist, und ich gucke auf so ein Feld nach draußen. Dann gibt's quasi noch, wenn ich da so sitze, links oben von mir noch so ein kleines Fenster, quasi vom Balkon in das Büro rein. Das ist aber so ein bisschen erhöht. Das heißt, von der Seite kommt auch noch Licht. Das schon mal super geile Beleuchtung ist, weil du hast Frontal- und Seitenlicht gleichzeitig. Also einmal nur so fürs Ausleuchten schon mal ganz geil. Ist jetzt noch nice to have. Aber vom Platz her ist das Büro halt so relativ schlauchig. Also es ist halt, das heißt, ich kann genauso so 1,80 Schreibtisch reinstellen, der dann quasi die ganze Fensterfront abdeckt, und brauche dann quasi so einen Büroschrank. Das ist wie so eine Kommode, wo ich einfach die Ordner rein tun kann und Dinge, Ladekabel, andere Kabel, die man einfach nicht wegschmeißen will, weil man weiß, man braucht sie nicht.
Ja. Und man schmeißt schon die Hälfte weg und hat immer noch eine ganze Box voll, ja.
Exakt. Und der Rest des Raums, also, soll einfach nur mit Pflanzen cool ist da. Das heißt, ich habe hinter mir einfach irgendwo so einen Schrank stehen, entweder an der Seite oder ganz hinten, und dann der Rest einfach coole Pflanzen. Und ja, das passt einfach so gut, weil von vorne kommt das Licht, ich krieg's als erstes ab, das, was ich nicht will, kriegen die Pflanzen und alle sind happy.
Nice. Erinnere mich mal gleich dran, dass ich dir einen coolen Büroschrank-Kommode mal schicke, wenn du Bock hast, wenn du noch eine Empfehlung brauchst. Habe ich das jetzt in Köln gesehen und fand den irgendwie ganz cool. Kannst du mal mich erinnern, dann schicke ich dir das gleich mal.
Gerne, Sterne.
Kannst überlegen, ob du das
ist Nummer 2 und Nummer 3 und 4 ungefähr gleich. Nummer 3, super wichtig, Badewanne. Hardcore-Vermissung, also
echt?
Ach, krass. Ich bin übelster Badewannen-Fan. Hatte ich jetzt 2 Jahre nicht. Kann ich kaum erwarten, endlich mal wieder die Badewanne zu stricken.
Geil. Okay, weil das ist ja das, was ich genau, das war ja bei uns genau das Gegenteil. Ne? Wir waren so, hey, geil, keine Badewanne mehr, sondern jetzt geil, große Dusche, viel Platz und so, voll gut.
Aber das ist halt das Geile daran, das ist halt beides. Das ist halt so dieser ultimative Luxus von, hier ist so eine riesige Dusche, wo du auch mit dem Rollstuhl reinfahren kannst, wenn es sein muss. Und ein paar Meter weiter steht einfach eine Badewanne. Relativ kleine, aber eine Badewanne.
Ja.
Wird auf jeden Fall reichen, um halt irgendwie so halbwegs wieder drin zu liegen. Das wäre nochmal Platz Nummer 3. Und Nummer 4 ist, wie nennt man das? Wenn du reinkommst im Flur, halt so eine extra Ecke für Schränke oder Garderoben. So ein Bereich halt dafür. den ich hier der Wohnung
nicht. Ja.
Gar nicht, weil man bei mir in die Wohnung reinkommt, ist halt straight Wohnzimmer quasi. Hm. Das heißt, es war immer so im Alltag diese Kleinigkeiten wie, ich gehe raus, ich muss kurz ins Schlafzimmer meine Jacke holen, die da am Schrank, also im Schrank an irgendeiner Stange hängt. Ne? Und dann, ah, scheiße, ich brauche dort Schal. Also das heißt, es war immer so ein unnötiges Hin und Her. Da hast du Schuhe an, dann bist du faul, nimmst die Schuhe mit, nicht aus, siehst sie nicht aus, dann hast du irgendwie Dreck hinterlassen. Und so ist halt, man kommt rein, erstmal so eine riesen Wand quasi, die man füllen kann mit Garderobenzeugs, riesen Schrank. Genau, einfach so Packsding, Deckenhöhe und gib ihm. Ne? Das heißt, da ist einfach dieser Workflow mit Schuhen und Jacken halt super nice.
Mhm. Und, da kommt Willis Leben, alles was Umzug und Leben betrifft, wird als Workflow bezeichnet.
Ja, was einfach so Prozesse sind, ne? Nee, aber das ist halt super cool und hat halt auch irgendwie das Schlafzimmer ist auch so geschnitten, dass man übelst gut einfach einen Schrank reinpacken kann, was jetzt hier in dem Schlafzimmer halt nur so ein Kompromissschrank gewesen wäre, der halt super klein ist, weil die Tür so blöd öffnet und so weiter. Mhm. Das heißt, das Kleiderschrankproblem wird dann auch gelöst sein, was mich halt schon relativ lange nervt und
ja, wenn man da auch voll happy, dass wir jetzt so um, keine Ahnung, 40 Zentimeter oder so irgendwie nochmal erweitern konnten, das ist auch mega Zugewinn, das ist total gut. Ja. Verstehe ich.
Und das halt mit gepaart mit halt, sozusagen einfach einer coolen Aufteilung der Räume, wo ich einfach für mich weiß, ist halt nicht unnötig. Das Büro ist nicht zu groß, das Schlafzimmer ist nicht zu groß. Ja. Dafür ist das Bad halt cool groß mit Badewanne und eben nicht so ein Kompromiss, wo du nicht irgendwie mal weißt, hey, wo stelle ich halt Sachen ab, ne? Das haben wir hier, ist dem Bad so ein bisschen ein Problem, du hast halt keinen Platz für so extra Stauraum. Ja. Die Wohnung hat einen Abstellraum, das heißt, ich habe einfach so Pfandflaschen, Staubsauger, kannst einfach in so einen separaten Raum stellen, weißt einfach so, hey, ich muss nicht irgendein Schrankkonstrukt finden oder muss wie hier jetzt das zweite Bad irgendwie missbrauchen. So. Alles okay, ne? Das ist halt alles, also es ist jetzt so, ich würde sagen, die Optimierung von 90% geil zu 98% geil. Mhm. Und das sind alles so kleine Dinge, über die ich mich halt freue, weil man sich einfach bewusst machen muss, mein Leben findet halt zu 90% in der Wohnung statt, eben durch Homeoffice und zu Co.
98%,
ja. Zu 99,9%. Aber, und deswegen sind das halt so alles so Kleinigkeiten, wo ich halt sage, da habe ich halt jeden Tag was davon. Sei es in der Küche halt eben nicht den Boden wischen zu müssen, weil ich mal wieder so geschlabbert habe beim Kochen. Ja. Nicht der extra Gang ins Schlafzimmer, um die Jacke zu holen oder halt nicht dieses niemals vollständige Büro, wo man irgendwie nicht weiß, wie man diesen Raum gefüllt bekommt.
Ja. Und trotzdem eben noch, ne, also das ist das cool, was dazugehört, trotzdem noch irgendwie ein Trostdorf, trotzdem noch irgendwie so da, was du dir, also das ist eigentlich schon cool, weil das haben wir, also das habe ich ja auch so großkotzig dann mal irgendwann, glaube ich, so besserwisserisch zu dir gesagt, ja, als ob du da jemals eine Wohnung in Trostdorf finden wirst, was euren Ansprüchen dann sozusagen irgendwie noch besser wird als die Wohnung jetzt. Ja, Bullshit. Gab's halt. Also habt ihr irgendwie einfach cool Glück gehabt. Oder ja, wie auch immer, dass da jetzt sowas reinkam. Voll schön. Ja. Und das Witzige war, du hast mir als erstes dieses Bild geschickt, wo man dann bei ImmoScout so sieht, so, man sieht einfach nur so durch eine Fensterscheibe fotografiert ins Grüne. Und ich dachte so, okay, ist es jetzt der Traum der Waldhütte irgendwie? Wann machst du deinen Jagdschein? Was geht jetzt ab? Ja, ja. Aber dann ist es ja doch nur eine, also ja doch, was heißt nur, ist es quasi einfach eine normale Wohnung in normal Trostdorf sozusagen. Aber mit coolem Ausblick, mit coolem Zugang zum Grünhaus. Wo ist es denn ungefähr tendenziell? Kannst du mir nachher auf Podcast
erzählen. Achso, ja. Also es ist, wenn du, stell dir vor, du fährst quasi durch Eschmar.
Ja.
Richtung Bergheim-Müllekofen.
Genau.
Und irgendwann mal spaltet sich ja die Straße. Du kannst entweder weiter geradeaus fahren, dann fährst du auf diese neuen Schnellstraßen quasi. Ja. Oder du fährst so links, dann fährst du erstmal nach Müllekofen rein.
Dann kommt der Kreisel, wo dann rechts der Krausacker kommt, richtig?
Genau. Und wenn du da in dem Kreisel rechts fährst, dann kommt da die Feuerwache.
Richtung Krausacker?
Mhm. Und dann ist da rechts die Feuerwache direkt. Mhm. Und wenn du da rechts reinfährst, zur Feuerwache hin, dann ist da so eine Spielstraße, so eine ganz ruhige Straße einfach.
Man kann dann noch mal rechts fahren? War das nicht, wenn du im Kreisel rechts fährst, dann kommt einfach nur noch hinten links der Krausacker und mehr ist da nicht mehr?
Das ist jetzt, also quasi, wenn du Krausacker nimmst, so als dieses Gebiet, was halt schon lange bebaut ist, dann haben die quasi, wenn du so willst, da beim Kreisel halt auf der rechten Seite, also wenn links der Krausacker ist, dann rechts quasi noch mal erweitert in dem Gebiet.
Das habe ich, glaube ich, noch nie wahrgenommen.
Okay. Ja, das ist, wie lange gibt's das jetzt? Vielleicht 5 Jahre oder so? Ich weiß nicht. Okay. Und da quasi die letzte Straße, also wenn du da quasi rechts fährst beim Kreisel und dann nochmal rechts, dann ist da so eine beruhigte Spielstraße und da steht einfach eine Reihe Häuser. Und daneben, also quasi, wenn du durch die Häuser durchgucken würdest, wenn du davor stehst, dann ist da halt einfach nur ein Feld. Und dieses Feld ist einfach, da haben die so Obstbäume gepflanzt, das ist einfach wahrscheinlich kein Bauland oder noch nicht. Und aktuell ist das einfach nur Feld mit Bäumen und das ist quasi so der Grund, warum man von dem Haus direkt aufs Feld guckt, weil da eben dieser Abschnitt zwischen Bergheim und Müllerkofen, glaube ich, wo halt eben einfach nur, ich glaube, da sind weiter hinten noch so Schrebergärten oder sowas. Und das war's.
Und auf dem Bild sah es so aus, wohnen dann über euch die Vermieter quasi?
Nee, also das ist ein Zwei-Parteien-Haus. Im Erdgeschoss ist halt so eine Riesenwohnung mit 180 Quadratmetern.
Ach, ihr seid nicht im Erdgeschoss. Ich dachte, das wäre Erdgeschoss.
Die Bilder sahen irgendwie im Erdgeschoss aus. Das ist erstes okay. Und darüber ist halt so ein Dach, so ganz, also kein Flachdach, so ein leicht angespitztes. Und darunter ist halt einfach eine Riesenwohnung, wahrscheinlich für eine Familie mit Kindern. So. Okay. Die einfach riesen viel Platz brauchen. Und das heißt, zwei Parteien, oben Büro.
Familienbilly.
Ich habe ja diese
Kopfhörer hier. In die Spielstraße im Familienneubaugebiet über eine Familie. Schön.
Willst du noch mal Familie sagen? Daneben ist auch ein Kindergarten übrigens. das ist aber tatsächlich so von der Atmosphäre her so ein typisches, hey, hier wohnen einfach Familien mit Kindern.
Klar, wie der Krasser ja früher auch war. Ja, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber kann ich mir nicht vorstellen.
Die sind alle mittlerweile, glaube ich, ausgezogen. Jetzt wohnen noch die Eltern alleine in viel zu großen Häusern.
Das ist auch gut.
Aber,
cool. Aber das ist ja voll schön da, Bergheim ist ja super cool.
Ja, also ich war am Anfang so, boah, nee, der Wald wird mir fehlen, bla bla bla. Und da ist halt, die Alternative ist halt, du rennst halt 5 Minuten quasi, dann bist du an der Sieg. Oder da an diesem, Damm da. Und
Eschmacher See ist auch nicht weit weg und so.
Stimmt, ja. Deswegen, das ist schon okay. Viele Felder.
Ja. Schön. Mega cool. Chiara hat ja früher da im Crosswalk gewohnt, deswegen käme ich da nur zumindest ein bisschen so aus. Ja. Ach, witzig.
Und der Chinese wird demnächst der Hauptlieferant für Nahrung.
Sehr gut, gibt's den noch?
Ja.
Geil. Ja, witzig. Ja, cool. Das klingt doch fantastisch. Dann müssen wir mal gucken, dass wir in 6 Wochen umziehen. Cool.
Du hast eine Freikarte, easy.
Und weißt du schon, wie es ist mit eurer Wohnung? Kündigungsfrist wahrscheinlich 3 Monate, wie immer. Ja, aber könnt ihr selber Nachmieter suchen? Oder sollt ihr, müsst ihr, dürft ihr, könnt ihr?
Ich habe heute dem Vermieter geschrieben, meinte, ey, ein bisschen kurz quatschen, kann ich vorbeikommen. Der Boy wohnt halt direkt um die Ecke. Meinte so, und da habe ich ihm direkt geschrieben, so, wir müssen jetzt Ende des Monats eine Kündigung abgeben für die Wohnung. Also er weiß auf jeden Fall schon Bescheid. Er meint ja nur, er ist halt gerade irgendwie nicht da und Donnerstag hat er Zeit. Und das heißt, da werde ich mal mit ihm alles durchsprechen von wegen, hey, wer kümmert sich um was? Wäre er grundsätzlich bereit, da jetzt auch quasi jetzt schon mit der Suche zu beginnen, damit es vielleicht sogar Ende April irgendwie Nachmieter gibt?
Klar, ja, nein. Realistisch, kann ja sein.
Ja. Also ich gehe jetzt einfach vom Worst Case aus. Wir zahlen einfach ganz normal, dann werden es 2 Monatsmieten doppelt. Da
würde ich aber nicht von ausgehen, das würde mich schon wundern.
Ich meine, so in der Planung, so, ne? Ja, so. Das ist. Und wenn es besser kommt, wird es besser, dann kann ich mir eine Pflanze mehr kaufen und wenn nicht, dann halt. So. Ja.
Vielen Dank. Kannst du dir eine bolivianische Ölpalme,
die einmal in der Dekade blüht.
Ach, schön.
Genau.
Ich habe noch eine Story, also ich gucke hier auf meine Liste. Das ist witzig. Ich muss es einfach weniger betonen, aber ich mache jetzt immer unter der Woche, denke ich mir jetzt öfter so, oh, guck mal, das kann ich mir mal aufschreiben. Und dann mache ich immer so für den Tag, für den Dienstag jetzt diesmal, habe ich dann so die Poddy-Liste angefangen und habe da jetzt noch Musikabend, Kino und Rassismustag.
Was der nur ganz kurz, wieder Werbeeinladung, wenn sie diese Liste nicht täglich machen wollen, weil sie alles vergessen und dann denken sie unser Sponsor.
Ja. Moment, wie geht's nochmal? Nein, Quatsch.
Schau mal auf die Liste, damit du weißt, wie es weitergeht.
Ich würde chronologisch, obwohl du kannst jetzt aussuchen. Willst du erst über den Musiktag reden, Projekttag oder über den Kino?
Was ist denn das kürzeste und das langweiligste von allen Themen? Alles gleich spannend. Warte, okay, sag doch mal, dann suche ich aus.
Projekttag wahrscheinlich. ist vielleicht objektiv am interessantesten, aber gibt es am wenigsten spektakuläres
okay, zu erzählen. Egal, mach halt.
Dann gehen wir beim Projekttag. Letzte Woche Freitag war der erste Projekttag unserer Schule hier, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da wäre dieses Siegel quasi verliehen bekommen haben, dann macht man einmal im Jahr so einen Projekttag. Und ich habe ja schon mal, glaube ich, im Podcast so kurz erzählt, dass es ganz interessant war, ach, wie viel Kram wir da im Vorhinein leisten mussten, als Projektgruppe und als SV vor allem, weil, also nicht alle Lehrerinnen und Lehrer und so, weil immer so ein bisschen dargestellt wurde, als könnten die Lehrerinnen und Lehrer nicht selber sich mal kurz hinsetzen und 3 Minuten googeln, um gute Materialien für diesen Projekttag zu finden. Deswegen haben wir relativ viel Arbeit da reingesteckt, Materialien zu sichten, eine Filmliste habe ich erstellt, keine Ahnung, was wir alles bereitgestellt haben. Obwohl jeder, der halt ein bisschen Bock hat und die mussten dann nur eine Doppelstunde gestalten. Also, das dauert keine 3 Minuten. Auch mit ChatGPT dauert es 1 Minute so ungefähr. Dann hast du eine coole Stunde da für eine Doppelstunde quasi geplant. Und wir hatten, das ist dann alles gut angelaufen. An diesem Tag gab es ein Projekt von der SV, da kann ich das Bild nachher mal nach dem Podcast zeigen. Das ist ganz cool. Wir haben so, weißt du noch den Gang zur Chemie? Diesen Flur. Da haben wir auf der einen Seite, hat die SV, ich habe da nicht viel mit zu tun gehabt, hat die SV quasi so von jedem Schüler und Schülerin, die sollten so Hände anfertigen, so eine Hand, und dann sollten die was da draufschreiben, haben aus diesen Händen quasi ein riesengroßes, so ein bisschen regenbogenartiges, ein Ort für alle Gemälde quasi gemacht. Was super cool geworden ist, ne, weil jeder sich da irgendwie repräsentiert fühlt.
Was ja voll gelogen ist, ja nicht ein Ort für alle. Das ist ja schon die Gymnasialeignung.
Gymnasialeignung, Einstufung.
Lass die Diskriminierung im System, Junge.
Spaß. Nee, absolut.
Egal.
Ja, hast du einen Punkt. Genau, das ist so das Projekt SV gewesen. Und ansonsten hatten wir da einen Vortragen, das war ganz cool. Seid Resek, spricht man es, glaube ich, aus.
Safe, falsch ausgesprochen.
Nee, er hat es jetzt selber gesagt. Deswegen, ich habe mir das versucht zu merken. Weil ich dachte immer so, Seid Resek. So.
Max, du notierst halt so mit Lautschrift.
Ja, genau. Ich glaube, es war Resek. Weil ich dachte so, auf jeden Fall Resek. Aber nein, es ist nicht Resek. Und der hat ein Buch geschrieben. Irgendwie Bloggen gegen Rechts, wir holen das Netz, wir holen uns das Netz zurück oder so, glaube ich, heißt das Buch.
Warte ganz kurz. Schreib mir eine Zusammenfassung vom Buch. Wie hieß es? Bloggen gegen Rechts?
Ja. Wir holen uns das Netz zurück von Seid Resek. Resek.
Ja, erzähl mal, ich kann das gleich da zusammenfassen.
Ja, sehr gut. Ich kann ja schon mal in der Zeit kurz ein bisschen vom Vortrag erzählen. Es war auf jeden Fall so ein interaktiver Vortrag, den er dann gehalten hat für 2 Stunden, eine Zeitstunde vor der Q1, EF und Q2 sozusagen, immer im Wechsel. Und der Vortrag war voll nett. War jetzt nicht so mega viel Neues, jetzt, wenn man da sich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, aber seine Message fand ich ganz nett, die du jetzt ja mal kurz wiedergeben kannst. Was ist denn seine Message?
Ja, ich schreibe jetzt noch bitte in 160 Zeichen zusammenfassen. Mhm. Das ist einfacher, weil das schreibt ja eine komplette Lektüre.
Bitte in einem Tweet, mach mir einen Tweet dazu, fertig.
Ja, genau, warte, das dauert jetzt. Ich habe jetzt schon die neueste Version, die ist ein bisschen langsamer, die ChatGPT-4. Mhm. Aber so, der Tweet. Bloggen gegen Rechts zeigt, wie Blogs im Kampf gegen Rechtsextremismus eingesetzt werden, um Aufklärung zu bieten und Gegenstimmen zu stärken.
Das waren 160 Zeichen?
Ja.
Krass. Ja, aber das trifft es ganz gut. Nämlich nicht nur zu sagen, hey, es gibt Rassismus und es gibt Hass im Netz und so, weil das wissen wir alle irgendwie. Das wäre dann irgendwie ein bisschen langweilig, wenn das das Ende des Vortrags wäre. Aber dann eben die Message so nach dem Motto, okay, pass auf, wenn sich jetzt alle zurückziehen aus Social Media, weil sie sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, mich mit diesem Hass auseinanderzusetzen und nur noch da irgendwie angefeindet werde. Naja, dann gehört irgendwann den lautesten Leute, da musste ich ganz viel an dich denken, der Marktplatz. So, ne? Wenn alle klugen Geiste sich aus dem Marktplatz zurückziehen, dann ist auf dem Marktplatz irgendwann nur noch der Pöbel. Oder also dann sind irgendwann nur noch die, von denen du dich zurückziehst, sozusagen. Und sein Appell ist dann im Prinzip zu sagen, okay, wir müssen weiterhin dagegen halten, wir müssen Gegenmeinungen bieten. Und nicht nur, weil jemand das 100. Mal sagt, keine Ahnung, das ist doch scheiße. Keine Ahnung, irgendwas dummen Scheiß, irgendwas Scheiß schreibt. So AfD-Tweets, so klassische. Ne? Dass man dann nicht sagt, ja, es ist das 100. Mal, ich werde müde, ich gehe jetzt, sondern zu sagen, okay, hier pass auf, das sind die Gründe, warum es nicht so ist. Damit andere Leute, die sich diesen Tweet angucken, deine Gründe lesen, dann von da vielleicht von bekehrt werden, also, oder beziehungsweise sich eine Meinung bilden, die differenzierter ist, als nur dieses Eintönige zu hören, weil sonst wirst du immer Leute erreichen, die das dann irgendwann aufnehmen und sagen, hör, was sagen doch alle im Internet? Ja, weil das dann irgendwann die einzige Meinung da ist, sozusagen, blablablub. Mhm. Und diesen Twist fand ich eben ganz nett, weil das, finde ich, kennt man von, also kenne ich von mir manchmal auch, das habe ich ja auch schon im Podcast manchmal erzählt, dass ich mir so denke, gerade wenn alles so, when the shit's getting real, also wenn jetzt so hier nur noch Ukraine, Pandemie, Inflationstweets und Social Media sind, dann denkt man so, wenn man sich das nicht gut kuratiert hat, dann ist man irgendwann so, boah, gucke ich da jetzt überhaupt noch rein, nervt mich irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn dann Leute dabei sind, die dann irgendwie versuchen, da so ein bisschen, ne, das, was du ja für mich dann zum Beispiel manchmal im Podcast auch eben machst, ne, eine andere Sicht dann irgendwie aufbietest und sagst, hey, guck mal, aber da ist irgendwie eine Chance und das hat irgendwie einen sinnvollen Kontext und so, dann zu sagen, ja, das ist eine spannende andere Perspektive und dadurch kann ich meine Perspektive erweitern und bla, bliblub. Und hat dann quasi denen auch gesagt, hey, wie kann man vorgehen, ne, es gibt Listicles, den Begriff habe ich das erste Mal gehört, einfach Listen. Das ist einfach so ein Instagram-Post, wo man sagt, so 10 Dinge, die bla bla bla.
Und so, das also sowas wie so ein Twitter-Thread.
Ja, genau. Das ist einfach ein Listicle quasi. So, wie du quasi Aufmerksamkeit von Leuten ziehst. Da gibt es einfach mittlerweile, ist einfach wie so eine Methodik für Blogging sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Ich weiß nicht, inwiefern das die Schülerinnen und Schüler so richtig aufgefordert hat, weil ich saß mit der Q2 da drin. Und als er gefragt hat, wer von denen selber Content macht, also Stories postet, hat sich erstmal gar keiner gemeldet von irgendwie 80 Leuten. Und dann hat er gesagt, so, ja, einmal im Monat eine Story posten. Und das waren 3 von 80. Und ich kann nicht einordnen, ob alle gelogen haben und zu müde waren, sich die Hand zu heben und keine Ahnung was. Aber vielleicht machen die Kids gerade auch einfach deutlich weniger Content, als man das vielleicht erstmal so meint. Und dann ist es natürlich schwer, denen zu sagen, hey, pass auf, jetzt müsst ihr aber anfangen und dagegenhalten. Ich glaube, wenn die jetzt aber eh den ganzen Tag irgendwelche sinnlosen Stories sozusagen machen, dann zu sagen, hey, pass auf, du kannst diese eine von den 8 Stories, die du eh am Tag über dein Essen und über dein Joggen machst, kannst du auch ersetzen durch eine Meinungsstory, wo du halt sagst, hey, pass auf, ich bin gerade über diesen Missstand gestolpert, hey, da will ich das und das zu sagen, damit ich Leute irgendwie erreiche und so. Das wäre so ein bisschen, dann trifft das auf guten Boden, glaube ich. Wenn du jetzt natürlich dann Leute auffordern willst, die sich eh so ein bisschen aus dem Internet zurückhalten und so denken, ja, ich habe keinen Bock auf den ganzen Bums, ich konsumiere, aber keinen Bock zu schreiben, dann weiß ich nicht, wie viele die davon so mitnehmen, sag ich mal, weißt du?
Ja, ja. Oft ist ja auch so, dass man sagt, der Klügere gibt nach, und wenn da so ein Trottel irgendwas bei Twitter schreibt, next, muten, next.
Ja. Ja, richtig. Und da meinte er zu Recht so, ne, dass der so, dass die ganzen Meldesachen und so oft halt nicht zwingend durchgehen und dass das alles noch nicht so ausgereift ist. Und auch die, ne, wenn wirklich mal verfassungsfeindliche Sachen oder irgendwie Dinge geschrieben werden, dass die halt von der Polizei einfach nicht adäquat, nicht adäquat irgendwie verfolgt werden, obwohl es offiziell Straftaten sozusagen sind. Weswegen er sagt, okay, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir trotzdem uns das Netz zurückholen können. Das ist natürlich so ein bisschen reißerisch formuliert, aber irgendwie mag ich den Gedanken und dachte dazwischen immer so ein bisschen an unseren Podcast und dachte so, naja, im Prinzip ist das für mich so ein bisschen auch die Ausrede, also nicht die Ausrede, aber für mich tun wir das so ein bisschen durch das, was wir hier machen. Natürlich nicht besonders offensiv im Sinne von go spread the word und jeder muss das erreichen, aber wer Bock hat, deine oder meine Einschätzung zu egal was zu haben, kann sich das anhören.
Digga, du hast einfach Bibelzitate gebraucht, die ersten 5 Minuten. Also absolut. Wenn das nicht progressiv in your face Message absolut. Spreading ist, dann weiß ich auch nicht. Also
absolut. Ne? Absolut. Die Heilige Schrift wird hier noch.
Okay, also ihr habt letzten Freitag Rassismus beendet. Das
genau.
Gut.
Exakt. wer auch immer aus der Bibel wäre stolz auf uns. Petrus wäre stolz auf uns.
Gott. Oh Gott.
Oh Gott. ja, so, und das war eigentlich so nur ein bisschen informative Part, weil es einfach insgesamt echt ganz cool war und deutlich besser, als ich befürchtet habe. Und ich super stolz war, habe ich dir ja auch danach in der, ich habe das Wort beseelt genannt, da merkst du schon, da ging es schon los, weil ich einfach richtig glücklich war, wie krass gut so ein leider zu fast 100% organisierter Tag von Schülerinnen und Schülern, wie gut der quasi lief. Leider, weil es wäre schön, wenn es noch andere Schultern mitgetragen hätten. Aber ja, zu was die dann eben fähig sind und was man vielleicht oft denen nicht zutraut und was sie für ein tolles Ergebnis eingefahren haben damit und so. Das war super cool zu sehen. Ja.
Auf jeden Fall. Cool. Cool.
Cool, cool.
Du hast drei Themen gehabt.
Ja, aber ich dachte, wir schieben noch ein spannendes von dir ein.
Achso, ich habe kein spannendes. Ich habe nur ein Doomsday-Szenario. Wir sind alle am Arsch-Thema. Das wollte ich fürs Ende.
Ja, das wählen wir am Ende auf. Dann lassen wir die HörerInnen mal wieder dann schön in den Nachmittag.
Was ist für ein Nachmittag, Digga? Niemand hört das nachmittags. Oder mittags.
Stimmt,
wahrscheinlich. Immer zum Einschlafen. Aber nur in den ersten 5 Minuten, dann ist, okay, kommt der Traum.
Vielleicht müssen wir doch eine Nachgeschichten am Ende vorlesen. Oder wir singen Lieder aus der Kirche.
Ja, cool. Sag Bescheid, wenn du anfängst, dann kann ich muten und gehen.
Apropos Lieder, der Musikabend war letzte Woche Donnerstag. Wahnsinn, was heute hier los ist.
Also Dienstag tut uns echt nicht gut, glaube ich. Das ist,
ich glaube auch, vielleicht nicht so richtig. Wir hatten Musikabend und eigentlich gibt es da nicht so mega viel zu erzählen, außer dass es erstens cool war, weil es super voll war in der Aula, war mega cool, waren total tolle Auftritte, selbstgeschriebene Stücke, coole Sachen, auch da wieder Wahnsinn, was so Schülerinnen und Schüler auf die Beine bringen, super cool. Aber auch manche Lehrerinnen und Lehrer schon cool, also coole Talente haben, die sie irgendwie dann mal auf die Bühne bringen können. Haken dran, altbekannt. Aber ich saß, du kennst ja unsere Aula, unten und oben, ne? Und wir saßen oben, weil es so mega voll war, dass wir uns nicht unten reinquetschen wollten. Und ich habe das noch nie erlebt, wie unglaublich nervig laut Menschen einfach durchgängig labern können. Ich bin durchgedreht. Ich habe das ja vor 3 Wochen schon vom Kino, war das Kino? Ich weiß gar nicht, vom Kino wahrscheinlich nochmal erzählt. Aber ich verstehe es nicht. Selbst wenn dann Leute angesprochen werden, so, hey, wir hören jedes Wort von dem, was du gerade redest. Und dann gucken die einfach nur so und man denkt so, ja, okay, jetzt hast du es gecheckt, jetzt bist du leise. 3 Minuten später geht's einfach weiter. Und also und diese Geschichte geht gleich über mit in diese Kinogeschichte, die ich noch gleich mitgebracht habe. Weil ich frage mich, wie wenig ist es Empathie? Keine Ahnung.
Anstand? Manieren?
Ja, aber ich glaube, es ist so eine Art von Selbstwahrnehmung. Ich glaube, die Leute raffen das nicht. Ich glaube, die wollen gar nicht böse sein und die sind total nett eigentlich. Aber ich glaube, die sind so, wie? Man hört das, wenn ich jetzt hier so laut rede? Das ist mir gar nicht bewusst. Ich glaube, die raffen das nicht. Und das macht mit mir ganz viel. Ganz viel Ungutes löst es in meinem Körper aus. Weil es ist Wahnsinn. Ich kann direkt einmal kurz zum Kino skippen, weil nach diesem Erlebnis Musikabends bin ich in meinen Leistungskurs gegangen, habe gesagt, so, wir gehen ja am Montag ins Kino, wir waren gestern im Kino.
Ja.
Wenn irgendwer von euch redet, ich schlag euch die Köpfe ab. Also habe ich eventuell ähnlich gesagt. Vielleicht 180%
1000 anders.
Eine leichte Übertreibung habe ich gewählt.
Ja. Hyperbel?
Eine Hyperbel. Gewählt. Und dann waren die schon so ganz süß, man so, ja, aber darf ich kurz über den Film denn dann reden? Und ich sag, ja, das ist ja gar nicht das Thema irgendwie so. Aber es geht nicht darum, dass du dann sagst, oh ja, morgen gehe ich übrigens noch einkaufen und keine Ahnung was. Man sagt so, was ist los mit dir? Und dann so, dürfen wir denn lachen? Okay, nein. Du hast die richtige Stimmung gesetzt, so, alle müssen schweigen irgendwie. Und dann waren wir im Kino. Zunächst saß ich ganz weit weg von denen. Dann hatten wir 2 dabei, die einfach durchgängig so laut erzählt haben, das habe ich noch nie im Kino erlebt. Und ich dachte so, ich habe doch bei mir im LK nur die guten Leute sitzen. Das sind doch die Vernünftigen, die guten, die tollen Leute. Und dass selbst die, nachdem ich denen vorher sage, das ist
aber nicht warte, ernst. Deine Crew hat quasi laut gehört. Hast du mit Popcorn Cola abgeworfen? Das
war ganz woanders. Wir waren fast alleine im Kino. Aber ich habe mich nur zwischendurch so umgedreht, weil sie irgendwie so, ja, ich weiß gar nicht, was die gesagt haben. Dann habe ich so, ja, ich höre dich übrigens auch hier vorne. Wo ich so dachte, okay, das sollte reichen. Aber es hat nicht gereicht.
Hast du dich neben die gesetzt und so die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, Ruhe?
Nein, ich dachte, da sitzen ja noch ganz viele andere Schülerinnen und Schüler von uns drum. Aber die haben sich irgendwie auch nicht getraut. Ich weiß auch nicht. Das war ganz weird.
Und das ist das Problem. Euer Tag am Freitag hat versagt. Das wäre ein Moment der Courage gewesen, wo man hätte mal Eier haben können und sagen, ey, noch ein Wort und wir gehen jetzt raus und klären das.
Ja, vielleicht hätte ich das, aber ich hatte keinen Bock, Lehrer zu sein an diesem Abend. Ich hätte das vielleicht in die Hand nehmen müssen, aber ich dachte, ich war privat unterwegs, ich war zivil. Und ich dachte,
ach so, Zivilcourage. Das
stimmt. Und danach habe ich so gesagt, so, ja, ich habe übrigens auch jedes Wort gehört, so, natürlich irgendwie ein bisschen lachend und so, aber ich dachte, ich saß natürlich auch weit weg, sonst wäre ich durchgedreht. Und dann kam nur so die Antwort, ja, aber ich habe ja auch nur laut geredet, als der Film laut war.
Dumm.
Ist das die Wahrnehmung? Ist das die Selbstwahrnehmung?
Ja, hundertprozentig.
Ich war verwirrt. Ich habe noch keine Erklärung dafür. Ich bin einfach nur verwirrt. Weil ich dachte so, für jeden Menschen ist es völlig klar, dass wenn man im Kino ist, man keinen Bock hat, von anderen abgefuckt zu werden. So, deswegen halte ich selber die Schnauze, weil ich weiß, wie kacke das ist für andere. Selbst wenn das total cool ist und wenn ich gerne mit meinem Nachbarn mal darüber sprechen möchte, was da gerade Spannendes passiert, hebe ich mir das natürlich für später auf, weil ich ja weiß, jeder andere hier hört das auch. Und die haben keinen Bock auf meine Gedanken, weil die haben sich das nicht ausgesucht, neben mir zu sitzen. Aber so denkt gar nicht jeder.
Warum ja, nicht? Selbst wenn die Leute so denken, ich glaube einfach, dass die Wahrnehmung komplett anders ist bei manchen Leuten, dass die einfach, kennst du das, wenn du irgendwann mal alt wirst und merkst, du hörst nicht mehr so gut, dass du einfach lauter redest? Ich glaube, ja. Das ist bei denen einfach schon immer vielleicht so gewesen oder einfach weiter fortgeschritten, dass die einfach sich selber nicht hören und deswegen denken, sie würden flüstern und dabei schreien sie.
So ein geiler Filter, der dich selber ist so dein eigenes Noise Cancelling.
Ja, quasi. Ich glaube, das existiert. Anscheinend. Hoffen wir, dass es.
Ja. Aber dann auch so dieses, dann meint er irgendwer so, ja, und die hinter uns haben sich voll über euch aufgeregt. Und dann war ich so, spätestens, wenn ich das doch mitbekomme, dann bin ich doch so klein und bin so, Entschuldigung, ja. Nie wieder rede ich hier. Also, aber ja, ich habe, wie gesagt, ich habe noch keine Erklärung, ich habe keine befriedigende Antwort bekommen auf die Frage, wie kann das passieren? Ich bin einfach nur enttäuscht ist das falsche Wort. Ja, weil ich da so dachte, krass, dass das irgendwelche Randoms im Kino sind, wo man so denkt, ja, ihr seid halt die größten Volltrottel irgendwie, okay, kann man so abspeichern. Aber ich weiß, dass die keine Volltrottel sind, die da mit mir im Kino saßen. Deswegen versuche ich, sinnvolle Erklärungen zu finden, warum man trotzdem Hörtest, so sein kann.
Hörtest.
Vielleicht sind sie einfach taub.
Ja, ganz ehrlich, ich glaube, das ist gar nicht so wenig verbreitet im Moment. Weil die Leute ja ständig irgendwie so Kopfhörer aufhaben und wahrscheinlich laut Musik hört und da kann ich mir vorstellen, dass das einen Effekt auf Köpfe hat und Körper und Ohren.
Ja. Möglich. Also, ja. Und das war auf jeden Fall dieser kleine Aufreger, dieses Entsetzen, weil das, also es hat sich, ich möchte nicht sagen, dass es das so ist, wie wenn du auf einmal laut im Kino geredet hättest, aber es kommt nah ran, wo ich so dachte, ich kenne euch. Es kann doch nicht sein, dass ihr dazu gehört, zu diesen Menschen, über die ich einmal im Monat hier in diesem Podcast so herziehe. Ja. So, ansonsten war dieser Kinoabend aber absolut wundervoll. Was
habt ihr geguckt?
Sonne und Beton haben wir geguckt. Hier der Film von Felix Rupprecht, der hat auch ein Buch geschrieben. Felix Rupprecht kennst du aber, ne?
Ja.
Nee, kennst du nicht? Ach, krass.
So woher?
Out of the loop. Das ist, glaube ich, der erfolgreichste Podcast aus Deutschland. Gemischtes Hack. Ist von Felix Rupprecht und Tommy Schmidt.
Ach, warte, heißt der so mit Nachnamen? Der hat auch so ein Nasenpiercing, ne?
Ja, genau, der ist das.
Ach so, ich wusste nicht, wie der mit Nachnamen heißt.
Ja, so heißt der. Ah. Ich wusste nicht, dass ihr so gut befreundet seid, dass du immer nur Felix nennst.
Nein, aber ich wusste, der eine ja. Felix heißt von Gemischtes Hack.
Genau. Und der hat ein Buch geschrieben.
Also laut ChatGPT bis zum Wissensstand von 2021 September und ohne aktuelle Informationen zu Felix, gibt es keine bekannten Persönlichkeiten oder persönlichen Figuren mit diesem Namen. Autsch. Also entweder habe ich mich vertippt oder ChatGPT ist auf meiner Seite.
Autsch. auf jeden Fall hat er ein Buch geschrieben, das so locker auf seiner Jugend basiert, Kindheit basiert so ein bisschen.
Da in Köln und so.
Berlin, Gropiusstraße, genau. Ist irgendwie ist nicht autobiografisch, aber ist irgendwie so locker so ein bisschen die Umstände beschreibend sozusagen. Und als ich das so ein bisschen mitbekommen habe, dachte ich so, ja, okay, so Einblick in so ein bisschen, nicht Ghetto, aber so ein bisschen sozialer Brennpunkt, wie man es nennen möchte, ausgegrenzte Menschen auf einem Haufen so ein bisschen zusammengerottet irgendwie. Macht halt in Pedda Sinn, sich das mal anzugucken, weil wir sprechen ja viel über Gewalttheorie, ne? Wie entsteht Gewalt durch Desintegration, dadurch, dass Menschen ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft, keinen anderen Halt haben, wenden sie eventuell Gewalt an, bla bla bla. So. Und deswegen dachte ich so, okay, ich habe Bock, mich mit denen mal zu treffen und habe
Und das bietet sich einfach total an, wird den Film auch so gucken. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen da hin. Und Film war richtig cool. Also jetzt könnte man denken, das ist so ein Schulfilm. Ist es mäßig, ehrlicherweise. Man kann in den Pedder auf jeden Fall gut gucken, so dass man nicht denkt, okay, ist jetzt völlig off. Aber ist, glaube ich, also würde ich jetzt sagen, ist einfach ein guter, grundsolider Kinofilm. So eine 2 bis 2 plus sogar, würde ich sagen.
In Schulnoten.
Genau. Auf der guten alten Will mal quatschen bewertet Filmeskala von 1 bis 8,5, würde ich sagen, ist es so eine 7. Was ich auch irgendwas gefunden. Jedenfalls ziemlich gut. Und er hat mich so ein bisschen erinnert an, den kennst du, glaube ich, nicht von früher, den Film Kids.
Nee.
Geht um so Kinder, die völlig im Drogensumpf versinken und so weiter und so fort. Ist so ein bisschen wie das, nur harmloser, weil es nicht ganz so zelebriert wird, weil die nicht ganz so abstürzen, sondern es ist aber so, dass die trotzdem irgendwie sich die ganze Zeit betrinken, auch in der 8. Klasse und irgendwie dann Teledin und kiffen und so weiter und so fort. Viel Thematiken in diese Richtung, aber sehr amüsant ist das falsche Wort, aber Film
entertain,
also der. Ja, unterhaltsam. Also es ist einfach ein Film, der einen gut unterhält, so würde ich sagen. Weil er eben nicht zu sehr übertreibt, nicht zu sehr viel Tränendrüse drückt, in dem alles so dramatisch ist. Weißt du, wo dann irgendwie alle, also dass du nur vor Mitleid zergehst, so ungefähr, oder vor Schockmomenten, auf gar keinen Fall, weil so ein Film könnte sowas auch sein. Weißt du, dass du die ganze Zeit nur siehst, wie die sich irgendwie Heroin spritzen oder keine Ahnung was. Und genauso aber auch eben nicht verharmlosend, dass du dann so denkst, ja, guck mal, das erzählen sie jetzt aber nicht zu Ende, weil sie irgendwie nicht anecken wollen, sondern das ist ein sehr treffender Film, wie ich finde, was ich jetzt auch eben von Förderschule, Gesamtschule und Co. so ein bisschen mitnehmen würde. Und habe auch eine Schülerin von mir, saß neben mir, die vorher auf der Hauptschule war und so, die dann auch gesagt hat, ja, das sind, was man da in Klassenzimmern gesehen hat, waren sehr ähnliche Zustände zu dem, was man im Film gesehen hat. Also ich persönlich würde mir anmaßen zu sagen, der Film ist sehr nah dran an dem, wie es wirklich sozusagen ist. Und wenn man so ein bisschen mitbekommen hat, bei der Berlinale und so war der Film auch. Und das Coole ist wohl bei dem Film, dass sie relativ viele Kids aus dieser Gegend sozusagen oder Leute aus diesen Gegenden sozusagen auch mitspielen lassen haben und so. Also es ist ein bisschen real einfach irgendwie. Das ist, finde ich, ganz cool an dem Film. Das merkt man eben auch an. Also kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Genau. Und danach waren wir noch wir waren im Siegburg im Kino und es war so witzig, weil immer wenn ich im Siegburg am im Bahnhof bin, da bin ich ja nicht häufig, kriege ich immer die Breakdance-Vibes von früher, weil man denkt, so, wir sind da mal angekommen, sind wir da hochgelaufen und darüber geredet, wie wir irgendwann so Cyborg-mäßig irgendwelche Chips in unsere Körper setzen, damit wir alle Bücher der Welt in unserem Kopf haben und so. Werde ich nie vergessen. Und das war sehr witzig. Dann waren wir danach noch, sind wir am Basement quasi vorbeigelaufen, wo ich sagte, kennt ihr noch das Basement? Gibt es das noch? Alle so, Herr Petzer, was? Sie sind alte? Okay, kein Problem. Und waren dann da in, ich weiß gar nicht, wie das hieß, die Latino Lounge.
Ja, gute Liese, ja.
Witziger Name, aber war voll cool da. Also war das überhaupt da? Ich glaube, ja.
Das ist so eine schöne Passage, gell, in diesem Glas.
Genau.
Dingsbums, ja.
Habe ich schön meinen Kakao getrunken. Die Kinder um mich rum haben schön ihren Pina Colada und Co. getrunken. Das war, so wie sich das gehört. Und ja, hatten wirklich einen richtig, richtig netten und guten Abend. Hat richtig viel Spaß gemacht. Das war
danach warst du zen, beseelt.
Danach auch natürlich. Das war auch ein sehr schöner Abend, absolut. Ja.
Cool,
ey. Da merkt man, das ist wirklich so, weil es jetzt mein erster LK ist, den man ja auch so durchgängig hat, von Anfang an bis Ende. Ich kann ganz schön traurig sein. Die sind ja jetzt nur noch eine Woche in der Schule. Nächste Woche ist Mottowoche. Und danach ist Osterferien und dann ist Abitur. Und ich werde richtig traurig sein, wenn die weg sind. Das ist richtig kacke. Naja.
So ist das Leben.
So ist das Leben. Dafür schätze ich dich, für diese Bibelreifen.
Inhaltlich genauso wertvoll wie deine Zitate am Anfang. Ja.
Warte. Belaure nicht frevelisch die Wohnung des Gerechten. Zerstöre seine Ruhe. Ach, das habe ich eben schon gesagt. Mhm. Denn für den Bösen gibt es keine Zukunft. Die Lampe der Frevler erlischt. Mhm. Gern geschehen. Überleitung. Am Wochenende hat mir eine Kollegin geschrieben, ey, yo, kennt ihr schon dieses ChatGPT? Ich brauche nie wieder Unterricht planen. Das ist ja der Hammer. Warum sollte ich jemals wieder Unterricht vorbereiten? Das ist ja absolut genial. So ein bisschen übertrieben, aber war irgendwie ganz süß, wie sie sich gefreut hat. Und was sie zum Beispiel aber noch reingeworfen hat, was ich vorher wirklich noch gar nicht so getestet habe, was ganz smart ist, du hältst dich auch noch an Philo und so. Klassische Aufgaben 3 in so einer Klausur ist meistens irgendwie so ein bisschen mini-kreativ. So in PEDA war es so, ist es oft so, entwickeln sie Handlungsoptionen basierend auf der Theorie von XY. Und das ist natürlich voll die smarte Anfrage für ChatGPT, so dass du halt sagen kannst, hey, pass auf, hier die Theorie von Hohlmann, bitte gib mal Handlungsoptionen auf, mögliche. Und dann kannst du sagen, geh mal mehr in die Richtung, bau mal das, überleg dir mal was mit Mündigkeit, überleg dir mal was mit diesen Kriterien. Du kannst ja sehr gezielt dann noch sehr sinnvolle Sachen, weil ich glaube, wenn du es einfach nur einmal eingibst, kommt da auch viel Murks, also nicht so in die, nicht abiturreif sozusagen. Aber wenn du ihn fütterst mit den Informationen, mit welche Kriterien du drin haben willst, was vielleicht ein Fokus ist, so nach dem Motto, Handlungsoptionen für die Grundschule, basierend auf dem Begriff der Mündigkeit als pädagogisches Ziel, einfließend von Bayers Grundbegriffen der Pädagogik und so. Und dann kommen da ziemlich coole Sachen raus. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt und das war für mich, obwohl es eigentlich absehbar ist, das war für mich aber nochmal eine neue, coole Herangehensweise, die ich durch diesen netten, kleinen Einwurf von ihr quasi nochmal wahrgenommen habe. Und da direkt für die nächste Woche, die Motto-Woche, wo wir dann ja immer so ein bisschen intensiv Pella nochmal haben, direkt mal die Hälfte der Zeit eingeplant habe, damit wir gemeinsam ein bisschen unseren neuen Freund nutzen, um zu gucken, was können wir so kreativ vielleicht so ein bisschen vorbereiten.
Ja, ich finde, je länger man das Zeug benutzt, desto mehr Sachen fallen einem ein und desto besser weiß man, wie man eben gute Antworten generieren kann. Heute hatte ich zum Beispiel so einen Fall, ich musste in so einer Excel-Tabelle, hatte ich eine Spalte mit Zellen, die waren halt bis zu 7000 quasi Einträge, aber nur als ein großer Block quasi.
Bah, in einer Zelle 7000 Einträge.
Das war so eine Kopie aus der Datenbank und das war eine Liste quasi in einer Zelle. Ich wollte diese Liste zählen.
Okay.
Und das Einfache war halt, du hast halt bestimmte quasi Anfangsteile der Liste für jeden so Eintrag.
Erstens, zweitens, so eine Art, so ungefähr.
Ja, leider, das wäre super einfach. Hätte ich einfach nur ein bisschen, ne, extrahier mir die größte Zahl so. Aber in dem Fall war es so, es gab keine. Jedenfalls, soll ich sagen, das ist jetzt alles kein Hexenwerk, aber normalerweise läuft der Prozess so ab: ich google, dann probiere ich was, dann fails, dann googelst du weiter, probierst du was, dann fails. Irgendwann gibst du halt auf und sagst, ich weiß nicht, wie das geht. In dem Fall war es so, ich habe einfach quasi diese Inhalte dieser Zelle kopiert, das in ChatGPT reingeworfen und habe gesagt, hey,
bitte. Kann ich so viel fassen? Also ist es unbegrenzt?
Ja, ich habe halt, es gab auch Zellen, die waren ein bisschen kleiner, aber die Struktur war immer dieselbe. Okay. Also das heißt, ich habe so ein Strukturbeispiel gehabt, habe gesagt, hey, schreib mir eine Funktion für Numbers, weil ich halt kein Excel habe, cheap. Schreib mir eine Funktion für Numbers, in der du quasi die drei Buchstaben so und so nimmst und die quasi an diesem Beispiel halt rauszählst quasi.
Also so nach dem Motto, der erste Eintrag ist AAA, der zweite Eintrag ist AAB, der dritte Eintrag ist AAC und so?
Ja, die Einträge hatten immer den gleichen Anfang. Also die hatten immer Dollarzeichen ID und dann Eintrag. So. Such nach Dollarzeichen ID und zähl, wie oft die in diesem Block drin vorkommen und gib mir das als Excel, als Numbers-Funktion aus. Das ist mir quasi so eine Formel gebastelt, hab die kopiert und Numbers reingeworfen, probiert und dann stand der Syntax-Error. Okay, hat nicht funktioniert. Und dann habe ich einfach, das war ganz cool, weil das Ding hat mir auch noch so Instruktionen gegeben, so nach dem Motto, hey, das ist eine allgemeine Formel und du musst jetzt, da wo jetzt A1 steht, musst du die Zellenbezeichnung nehmen, die für dich wichtig ist. Und hier noch ein paar Tipps, wie du das dann so mit die ganzen
Zellen. Ja, welche Zelle das steht, das kannst du ja nicht wissen, das Programm sozusagen. Exakt,
genau. Also das habe ich schon richtig gemacht und dann war es immer halt noch fehlerhaft und dann habe ich geschrieben, das Programm sagt, hier ist ein Syntax-Error. Mehr nicht, das war's. Und auf einmal so, oh, tut mir leid, stimmt, du hast ja Numbers gesagt, bumm. Und dann war das so eine Erklärung. Ah, ich hatte übersehen oder so, dass bei Numbers halt nicht mit Komma, sondern mit Semikolon halt die Funktion gespalten wird. Du traumst, das kopiert, DAX-Zellen ersetzt, bumm, läuft.
Geil. Fertig.
Und das hat halt eben, sagen wir, 5 Minuten gedauert, weil ich halt auch lernen musste, wie sage ich ChatGPT, was ich brauche.
Ja.
Die Alternative wäre gewesen, halt irgendwelche Foren zu durchsuchen und was halt locker einfach, sagen wir mal, nur 10 oder 20 Minuten gedauert
hätte. Excel Master Pro sagt einem erstmal, warum nutzt du denn Numbers? Dann sagt Excel Master Pro 3, Numbers ist richtig scheiße, nimm mal Excel. Und dann steht irgendwo einer dann so, dieser Beitrag war hilfreich, ist aber hinter irgendwie einer Ad gespeichert und so. Und dann kommst du irgendwann zur Lösung.
Exakt, wenn überhaupt, ja. Aber das war auf jeden Fall ein neuer cooler Anwendungsfall, wo ich dachte, hey, cool. Das ist viel, viel besser als selber suchen. Und
Ja, jetzt könnte man denken, wozu braucht man das? Das ist super unnötig, was für ein super Special Case. Aber das hast du ja schon angedeutet. Und ich habe es auch immer bei Freunden mitbekommen, dass gerade Menschen, die so im, sag ich mal, BWL-Bereich, ist natürlich ein sehr großer Bereich, aber in so klassisch Büro, Praktikum machen, in so, ob es jetzt HR ist und die irgendwie gucken, dass wir Bewerbungen sortieren und dann irgendwie Bewerbungsnummern zuordnen müssen oder jetzt zum Beispiel ein Kumpel macht irgendwie beim Unternehmen, die bringen auch so Freelancer irgendwie zusammen mit ihren Kunden, was auch immer, und der musste irgendwie die Freelancer irgendwie den Firmenadressen irgendwie zuordnen und so, und da hat er nämlich auch die ganze Zeit irgendwie im Internet geguckt, so YouTube-Tutorials, ich möchte das nicht per Hand machen, wie kann ich das irgendwie machen? Und das wäre genau der Use Case. Und ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr viele Excel-Jobs. Also Jobs, die einfach nur damit beschäftigt sind, Excel zu sortieren. Das klassische frühere, so dieses, oh, sortieren wir unseren alten Aktenordner. Da hat jahrelang keiner mehr reingeguckt, jetzt bist du da, hier, viel Spaß damit. Und das machen Leute jetzt mit Excel-Listen, glaube ich.
Ja, ey, ganz ehrlich, die gesamte Bankensteuerung, die ich bei einer nicht Also, ich will es nicht Bank nicht sagen, aber jeder weiß es und es ist auch kein Geheimnis, dass ich würde meine Hand jetzt vorlegen, fast jede Bank dieser Welt benutzt Excel, um das Risiko zu steuern. Mhm. Was ich damit meine ist, damit rechnen die hochkomplexe Wahrscheinlichkeitsszenarien, sowas wie, was passiert, wenn morgen die Welt untergeht in Variante A, B oder C und wie hoch ist unser Gesamtrisiko und was bedeutet es für unsere Bank. Das wurde in Excel gerechnet mit so 20 verschiedene Cheats und so Makros, die miteinander sprechen, also schon relativ komplex. Am Ende des Tages waren es Excel-Sachen. Und all das, was ich damals immer gegoogelt habe, um diese Excel-Tabelle zu pflegen, hätte mir jetzt ChatGPT zu gewissen Grad abnehmen können.
Mhm. Daher. Ja, voll gut. Und cool finde ich eben auch dieses, dass wir besser lernen, auch im Zweifel damit umzugehen, um das zu bekommen, was man eben braucht. Und dann eben auch zu sagen, okay, in dem Use Case ist es 10-mal schneller, wenn ich selber mich kurz hinsetze und was mache. Und in meiner Use Case ist es aber voll praktisch, da so einen kleinen Butler eben zu nutzen, sozusagen. Ich bin unendlich gespannt. Nächste Woche Montag kommen meine Facharbeiten von meinem Bio-LK drüben rein. Und die sind halt total nett. Und ich habe so die meisten jetzt schon so ehrlich im Zwiegespräch bei der Facharbeitsbesprechung so gefragt, so, das ist aber jetzt gerade viel Fortschritt. So, sei mal ehrlich, was ist denn deine Quelle? So, ja, also ich habe das so ein bisschen geschrieben und dann habe ich das habe ich das genommen und dann habe ich das so in ChatGPT eingetragen und dann hat er mir das so ein bisschen umformuliert und ja, dann habe ich das halt so ein bisschen. Ja, also sind die mal so ehrlich, sagen das, aber das ist halt so, du kannst dir jetzt Facharbeit in den Schulen völlig sparen. Also klar, du brauchst es nicht mehr, weil die geben einfach ihr Thema ein, die brauchen sich, also ganz ehrlich, wenn wir das früher gehabt hätten, ich hätte mich 2 Stunden hingesetzt, hätte gesagt, schreib mir ein Kapitel dazu, hättest du mal ein bisschen drüber gelesen, die Smarten korrigieren uns nochmal so ein bisschen, fügen so irgendwie Quellen ein, irgendwelche Pseudoquellen und dann hast du deine Facharbeit, wo Leute 4 Monate dran sitzen. Ja, aber die Frage ist so, ne, da muss man, das ist da wirklich so ein bisschen das Problem jetzt gerade für mich nächste Woche, wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das? So, natürlich, Quellenangaben ist halt das, was herausfordernd dann für die ist, weil das kriegst du ja bei ChatGPT noch nicht gut rausgekriegt, gegeben sozusagen. Aber was für ein ekelhafter Aufwand das auch ist. Da muss ich jede Quelle gegenchecken, so steht das wirklich da oder haben die einfach nur irgendwas da reingemacht? So, ist total nervige Arbeit.
ChatGPT, hast du das generiert?
ich werde mal damit rumspielen. Ich werde mal gucken, was da geht. Weil zum Beispiel, ne, ist ja auch Grauzone. Was ist denn mit dem Aspekt, jeder hat ja bei der Facharbeit immer gesagt, das sage ich denen auch immer, lass Leute das Korrektur lesen. So. Und wenn du jetzt, sag ich mal, Vater oder Mutter hast, die irgendwie Akademikerin sind in irgendeiner Form und irgendwie vielleicht sogar smart sind in Rechtschreibung und so, dann können die ja voll gut so eine Facharbeit korrigieren. So. Ne? So. Und ob du das jetzt denen gibst oder in ChatGPT einfügst und sagst, hey, pass auf, das ist mein wirklich jetzt selbstgeschriebener Inhalt, Quellenangaben stimmen und so, korrigier das mal und tune das mal so ein bisschen. Ist es noch okay? Eigentlich ja irgendwie schon. Ist es so ein bisschen wie Grammarly, das, was du letztes Mal erwähnt hast? So, ne? Ist es schon Cheaten? Muss man das angeben? Muss man dann sagen, hey, pass auf, mein Korrekturleser war irgendwie ChatGPT und so? Ist irgendwie nervige Grauzone, weil du die ganze Zeit eigentlich damit spielst, dem Schülerinnen und Schüler jetzt auch gute Ergebnisse abzusprechen. Weil wenn da jetzt irgendwas Gutes bei rumkriegst, so, ja, hast du es selbst geschrieben? Keine Ahnung. Eigentlich vielleicht nicht. Oder wenn doch, du kannst eigentlich als Lehrer gerade nur so ein bisschen verlieren, weil entweder gibst du dann irgendwie so die 1, weil es irgendwie mega gut ist sozusagen, und dann denkt der Schüler sich so, ich werde nie wieder Eigenleistung bringen, weil so kriege ich eine 1, für meine Eigenleistung kriege ich eine 4. Also warum sollte ich jemals wieder selber was tun, was ja kein geiles Zeichen ist? Oder genauso kannst du sagen, nee, komm hier irgendwie, du hast vorher mal 4 gehabt, das ist jetzt irgendwie so gut, ich misstraue dir, aber das fällt mir voll schwer und da habe ich keinen Bock drauf, so ein Grundmisstrauen den Schülerinnen und Schülern gegenüber zu bringen. Aber die müssen mir nur einmal nett ins Gesicht sagen, doch, ich habe es ehrlich selber geschrieben. Dann werde ich ja nicht sagen, nein, das glaube ich dir nicht, weil du kannst es beides nicht beweisen. Das wird super eklig, diese Diskussion. Das heißt, eigentlich kannst du als Lehrer nur verlieren, solange du nicht irgendwie eine Software
hast, die dir oder du sagst halt, okay, steht. Ihr habt jetzt alle den Zugang, ihr habt alle die Möglichkeiten und wer es nicht benutzt, ist selber schuld. Mhm. Und ich heb jetzt einfach meinen Qualitätsstandard. So, das heißt, wenn du eins haben willst, muss das herausragend Quadrat sein. Mhm. Wohingegen das vielleicht früher hättest du nur 1 bekommen, jetzt kriegst du nur 3.
So. Genau, dafür müssten wir halt so ein bisschen Erfahrungen damit haben, was damit jetzt gut möglich ist, also wie gut die das jetzt hinkriegen zu können sozusagen. Und im Prinzip bewertest du dann ja eigentlich nur noch, wie smart die Anfragen an das Programm quasi formulieren können.
Exakt,
wie gut was ja auch eine gute Qualität ist. was ja auch eine Qualität ist, die ja absolut messbar ist und auch im Zweifel sinnvoll ist. Aber deswegen meine ich, so inhaltliche Facharbeiten werden dadurch einfach super lächerlich. Also finde ich. Also
ja, natürlich.
Das bringt einfach nichts mehr. Und deswegen glaube ich, dass, wenn das so weitergeht, was ich glaube, dass wir im nächsten Jahr nicht mehr, also selbst in dem trägen System Schule werden wir, glaube ich, Facharbeiten in der Form nicht mehr haben. Also würde mich wundern. Und dann, selbst wenn es jetzt so ein Programm gibt, das dann auf einmal sagt, hey, das ist aber irgendwie GPT-generated so, ja, dann bist du die ganze Zeit in dieser Misstrauensspirale und bist immer nur so, ja, alle Texte musst du da reinkopieren und so.
Finde ich irgendwie. Das ist so ein bisschen, ich finde, das fühlt sich anders an, aber im Kern ist es ja so ein bisschen auch die Diskussion zu, ja, wie wichtig ist jetzt noch mit der Hand schreiben oder können wir den Leuten auch, können wir die Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit dem PC tippen lassen, ist das, ne? Ja. Verliert man nicht da einen wichtigen Skill?
Ja.
Ich glaube halt, das ist so einfach eine nächste Stufe der Tools, die wir jetzt bekommen. Und jetzt die Frage, naja, wie lange dauert der Prozess des Auseinanderklamüsern so von wegen, oh, ist das jetzt gut oder schlecht? Meines Tages wird es irgendwann genutzt, irgendwann wird es von den Leuten erwartet. Ich sag jetzt schon auf der Arbeit, hey, wenn du es nicht benutzt, was machst du falsch? Also,
ja,
also irgendwas, weil
ich denke selbst, als du
es machst, ne? Exakt, bist du dumm? Nutzt das. Es wird erwartet. So.
Ja.
Und wer es nicht nutzt, da denke ich mir halt so, entweder bist du zu blöd oder du bist einfach nur zu blöd. Also es gibt. Also,
ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Punkt der Schule, da wo jetzt wieder das wahrscheinlich, wo wir nicht so super einer Meinung sind, aber wahrscheinlich auch nicht so weit auseinander sind. Aber da ist wieder der Punkt, wo ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, oder wo ich sage, ich glaube, du musst aber schon erstmal selber denken und kreativ werden, lernen, um dann dich davon unterstützen zu lassen. Ich glaube, die Gefahr ist da wieder da, dass wir quasi eine Generation heranzüchten, die quasi das nicht mehr können und dann abhängig sind von so generierenden KIs im Zweifel, was aber dann ja auch nicht so richtig geil ist. Deswegen, da muss man einfach einen guten Umgang mit lernen, sozusagen.
Ich glaube halt, dass wenn man es andersrum, man kann ja so ein bisschen das passiv angehen und sagen, naja, wir gehen halt erstmal wir machen erst die Trockenübung, bevor wir schwimmen lernen. Ich kann auch sagen, komm, wir gehen jetzt direkt ins stürmende Wasser und so, lernen es halt andersrum. Ich glaube, der Ansatz, den du ja beschrieben hast, wäre, hey, lass uns erstmal gucken, dass wir dieses Skill ausbauen und dann halt jetzt so Schritt für Schritt die nächsten Schritte machen. Ich weiß nicht, was der bessere Ansatz ist. Wahrscheinlich auch nicht allgemeingültig für alle Menschen. Ne? Die einen lernen besser, wenn sie einfach ins kalte Wasser geworfen werden, die anderen lernen besser. Aber ich glaube halt, dass es am Ende zum selben Ergebnis kommt. So, werden es halt nutzen. So.
Ja.
Spätestens das jetzt, wenn Microsoft das überall ausrollt und Google natürlich auch, oder da ist es dein Excel integriert. Das ist so wie die Korrekturprüfung, die Rechtschreibprüfung. So.
Ja.
Irgendwann hat man noch gesagt, ja, stell das aus, das ist ja Schummeln. Und jetzt sage ich so, wie machst du das nicht an?
Ja.
Das ist einfach schuld, wenn du eine 4 kriegst in Rechtschreibung.
Ja, absolut, absolut. Ich sehe immer so einen kleinen Funken in mir, der immer so sagt, also das ist jetzt so dann, weil wir bei Weltuntergangsszenarien, da leiten wir ja gerade quasi hin.
Ja, 100%.
Dass ich mir so denke, ja, okay, was ist denn, wenn jetzt, ne, wir haben schon drüber gesprochen, KI nicht neutral, biased, keine Ahnung was, ne? Irgendwie unterliegen die ja alle auch irgendwelchen Firmen im Zweifel. Es könnte mal dazu kommen, dass wir eben doch nicht mehr genug Strom haben, die Server mal kaputt gehen, keine Ahnung was. Und wenn wir jetzt mal 20, 30 Jahre in die Zukunft denken, und wir sind alle so groß geworden und so haben uns verlassen und so auf quasi so eine generierende KI, wir können nicht mehr selber schreiben, so, ne?
Um es
ein bisschen zu übertreiben, sozusagen. Fand ich das schon ganz schön ungeil. Weswegen sowas in mir ist, das irgendwie sagt, so, es gibt so gewisse Grundskills, die ich irgendwie cool fände, wenn wir die weiter konservieren könnten. Wie zum Beispiel zu schreiben ohne Strom. Also, dass ich quasi Dinge dokumentieren kann mit einer Handschrift in irgendeiner Form. Die kann ja meinetwegen sich verändern und rudimentärer werden oder so. Aber ich fände es irgendwie crazy, wenn wir auf einmal an so einem Punkt wären, wo wir Wissen nicht mehr festhalten können, wenn wir keine Tastatur und PC sozusagen haben. Und das Gleiche wäre eben dann so bei, es wäre, wahrscheinlich haben die Leute das genau bei Wikipedia damals auch gesagt, so nach dem Motto, ne, aber wenn wir auf einmal nicht mehr selber denken, sondern nur noch quasi uns, wir quasi nur noch so reden und denken können, wie das in Anfragen formuliert ist sozusagen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Die perfekte Google-Anfrage haben wir nur noch so im Kopf. Ist, glaube ich, sehr dystopisch gedacht. Aber,
nee, ist genau richtig gedacht. Aber ich glaube, das ist nicht, ich glaube, der nächste Schritt ist nicht sichtbar. Wenn der nächste Schritt, den ich glaube, der dann kommt, sichtbar wird, dann ist es wiederum okay.
Okay.
Ich glaube, diese Zwischenphase ist nur ätzend.
Gimme.
Wir haben, also erstmal würde ich sagen, Zitat aus der Bibel, sei deinen Freunden nah, aber deinem Feind am nächsten.
Fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König, mit diesem überwirf dich nicht.
Fürchte, aber, ne, so,
ja.
Aber, nee, aber ich glaube, das ist so, ich glaube, das Thema ist super gefährlich, also ich glaube tatsächlich, dass, und das kommt, ich habe dieses eine Buch gelesen, Life 3.0 von Max Tegmark, Physiker, Typ, der einfach sagt, eine smarte KI ist nicht sichtbar, bis sie es kann. Und sie kann es dann, wenn sie sich zu 99% sicher ist, dass sie den Menschen im Sack hat. So. Das heißt, wir werden es nicht mitbekommen. Die KI wird unter uns weilen, alles an sich reißt und dann sind wir am Arsch. So. Aber das, erstmal dazu, das ist das, was mich am meisten beunruhigt, ist dieses Unwissen darüber, was eigentlich der echte Stand der Dinge ist.
Ja.
Sie wird es ja nicht so doof sein und sich selber quasi als, ich bin so halb gegart, aber hier, ich bin jetzt euer Feind. Wäre dämlich. Für jede Intelligenz wäre das dämlich, sich zu früh zu exposen. Und also, ne?
Ja. Ich habe da auch so ein Buch gelesen. Da steht, wisse, genauso ist die Weisheit für dich. Findest du sie, dann gibt es eine Zukunft. Deine Hoffnung wird nicht zerschlagen. Finde ich passend.
Okay. Ja. Meine Idee oder was mir durch den Kopf geht.
Ja.
Wir haben diese geile Dreiteilung in der Wirtschaft. Wir haben den primären, den sekundären, den Sektor. Das heißt, wir haben uns aufgeteilt in was, wer kann was super gut, und da haben wir Sektoren gebildet. Und der größte Sektor ist Dienstleistung.
Mhm.
Sprich, nichts, was wir erschaffen im Sinne von, hier ist ein Gut, hier ist ein Stück Brot, sondern Dienstleistung im Sinne von, hey, ich kann dir vielleicht die Haare schneiden oder ich berate.
Was kann ich tun?
Achso, nee, Lehrer, das ist, und ich berate dich am Telefon zu Bankprodukten. Also alles, wo es darum geht, Wissen zum Kopf zu nehmen und an jemand weiterzugeben. Und wir haben das so in die Spezialisierung quasi getrieben, dass wir sogar einen Excel-Spezialist in irgendeiner Firma hinsetzen, der nichts anderes tut, als irgendwelche Excel-Dateien irgendwie zu bearbeiten. Das ist so der Grad der Spezialisierung.
Wäre das auch Dienstleistung? Excel-Tabellen bearbeiten?
Ja.
Aber was sind die anderen beiden dann?
Die anderen, der primäre Sektor wäre alles, was so Landwirtschaft und sowas angeht.
Mhm.
Sowas wie, ich hole Erde, also ich hole irgendwie Kohle aus der Erde, Öl, oder ich pflanze Kartoffeln an. Alles, wo man sagt, das ist so der Kern, so das Eisenerz, die Rübe, sowas. Das ist wirklich so Handarbeit.
Können wir den Podcast das Eisenerz und die Rübe nennen?
Ja, finde ich gut. Ich bin die Rübe. Der zweite Sektor ist halt eben alles, was so bis das verarbeitende Gewerbe ist. Also die Gerste und die Rogge quasi zum Brot machen. Aber das ist halt, du manipulierst physisch Dinge und machst damit andere Dinge.
Aus dem primären Sektor.
Genau. Und dann irgendwann kommt die Dienstleister, die sagt, ich bin Verkäufer, ich verkaufe dir das.
Ja.
Und wir haben ja
interessant. Und früher, ganz früher war wahrscheinlich der primäre Sektor riesig.
Dominant,
dann wurde der sekundäre Sektor größer. Dann ist das umgeschifft und dann kam der Dienstleistungssektor und der ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, exponentiell zu den ersten beiden nochmal gewachsen sozusagen. Und wir haben dann
der dominiert in vielen Ländern. Ja. In Deutschland ist jetzt mittlerweile, was weiß ich, 90% ist nur noch Dienstleistung, Gelaber und Excel-Tabellen.
Ja, das dachte
ich mir. Und es gab dann noch so diesen kläglichen Versuch, den nächsten Sektor zu definieren, so was kommt quasi nach Dienstleistung und Information, das war so ein bisschen dieser IT-Datenverarbeitungssektor.
Okay.
Bullshit, egal.
So wie das Biologen immer sagen wollen, es gibt den Homo sapiens sapiens.
Ja,
Homo sapiens ist doch der Homo sapiens.
Aber ich glaube halt, dass das halt den Leuten Angst macht, weil im Grunde genommen sagst du jetzt, ChatGPT greift eben eigentlich, haben wir immer gedacht, das wird dann erstmal das Eisenerz, also die einfachen Berufe, ne, den Bauern, den Kohle, wie nennt man die? Die haben Kumpel, der Kohlekumpel, keine Ahnung.
Die Kohlekumpel.
Nee, wie heißt
Bergbau, der? Bergarbeiter.
Ja. Okay, quasi, Mel Gibson wird angerufen.
Die ersetzen quasi so im Sinne von, wir haben Roboter, die gefährliche Jobs machen, die die Kohle rausschürfen, damit eben die Menschen nicht mehr sich die Rücken bucklig.
Genau. Also nach dem Motto, die einfachen Jobs, ne? Mhm. Und jetzt ist aber genau andersrum, die ganzen Kreativjobs werden zuerst attackiert. Mhm. Und ich glaube halt, dass die. Okay, jetzt lassen wir das mal durchspielen, ne? So, der Preis für Designs oder für Code, also alles, was so Computercode, Excel, alles, was jetzt heute teuer ist, wird dramatisch günstiger. Also statt 150 Euro für Designer zu bezahlen, kann ich jetzt in 5 Sekunden das für einen Bruchteil von dem Geld einfach generieren lassen. Viel besser. Das passiert jetzt in Realtime. So jede Woche gibt's neues Chat irgendwas und neuen Mid-Journey-Client und blablabla, bla bla, alles.
Bildbearbeitung, Textbearbeitung, Musikbearbeitung,
so. Everything. Und dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen aber unser aktuelles Weltbild auf die Veränderung projizieren, heißt das ja eigentlich nur, warte mal ganz kurz, alles, was in diesem Sektor stattgefunden hat, wird einfach reduziert auf null. Oder wird halt reduziert, die Leute brauchen wir nicht. Und die Frage, was machen wir? Welche Skills brauchen wir denn morgen? Mhm. Und jetzt kannst du halt sagen, gut, es gibt verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Und das ist das, was ich glaube, was halt nicht so greifbar ist für die Leute, so als Alternative oder als nächste Stufe. Und ich glaube, es gibt halt so zwei Richtungen, die einschlagen kannst, wenn man diesem Bild bleiben möchte. Die eine Richtung wäre zu sagen, naja, ich gehe wieder zurück quasi in den verarbeiteten Sektor oder ich gehe sogar in den primären Sektor mit diesem Wissen, was ich jetzt habe. Also ich nehme quasi ChatGPT in meinen Rucksack und sage jetzt, okay, ich mache jetzt Landwirtschaft geil. Also ich kann jetzt geilere Pflanzen machen, kann Genmanipulation machen und kann das halt voll geil strukturieren auf dem Feld, habe Realtime-Analysen, ich halte so die Pflanze hoch, dann sagt mir ChatGPT, oh, das ist irgendeine Laus XY und dann wird automatisch bei Amazon geordert, was ich brauche, um die Laus loszuwerden. Irgendwelche natürlichen Feinde, irgendwelche Schnecken, dann kaufe ich einen Fuchs und baue hier halt so Ökosysteme und bla bla bla.
Ja. So, dass den Vortrag nochmal von meinem LK halten.
Ja. Oder halt, und ich sage halt, hey, ich gehe halt in die Verarbeitung, in den Maschinenbau und sage, hey, wir brauchen jetzt nicht mehr bei der Firma so 20% der Belegschaft, die irgendwelche Excel-Tabellen machen. Die können jetzt auch Maschinendesign und so und werden halt plötzlich in diese Richtung weitergebildet. Ich glaube, nämlich da ist halt nämlich interessant, weil ich fand so einen Spruch ganz geil. Jemand hat mal gesagt, wenn du jetzt Mode und Handys weglässt. So, stell dir mal eine Welt vor, die in der Mode sich nicht verändert hat, sagen wir seit den 1970er Jahren, und wo eben Handys und Tablets einfach nicht existieren. Also, nee, nimm das heutige Zeitalter, denk dir alles, was mit Bildschirm zu tun hat, weg, also Flatscreens, und stell dir die Mode vor von 1970.
Dann wäre alles wie 1970 gefühlt wahrscheinlich.
Sehr das ähnlich auf jeden Fall. Hinaus, ne? Genau. Und der Punkt ist gar nicht so falsch. Ich glaube, diese ganze Entwicklung, die wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten, war halt sehr stark geprägt durch eben Informationstechnologie und Handys und so ein Kram. Aber der Rest, der Traktor sieht immer aus wie damals. Das Flugzeug fliegt immer noch nicht schneller als damals. Ne? Und ich glaube, da wird's halt eben jetzt quasi, das ist ja die nächste Stufe. Wir können halt unsere Excel-Tabellen mal kurz vergessen. Das wird nämlich erledigt. Und wir können uns wieder halt eben den Traktoren und der Landwirtschaft und halt den Flugzeugen und den Autos widmen und die halt wieder cool machen.
Solaranlagen, whatever, ne?
Exakt, so. Also wieder erster, zweiter Sektor. Und der dritte, oder die andere Richtung wäre zu sagen, naja, gut, wenn wir uns jetzt viele Schritte sparen können, gerade zum Beispiel in der Forschung oder so weiter, oder halt in der Wissensgenerierung, also wir können jetzt viel, viel kompakter Wissen aufnehmen, verarbeiten, und weiterdenken. Also
genau, Zeit sparen da einfach, ne?
Genau, dann können wir halt mehr in die Forschung gehen und sagen, warte mal kurz, wenn wir jetzt zum Beispiel früher sagten, wir haben halt so ein Labor, was irgendwie an einem Virus forscht, so wie Wuhan zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Ländern, wo man an Viren forscht, dann könnte man sagen, hey, da waren vielleicht irgendwie 30 Laboranten, die haben irgendwelche Reagenzgläser befüllt und dann gab es so 2, 3 andere Leute, die haben sich irgendwie, haben Fledermäuse irgendwie genommen und den Viren rausgezogen und so weiter. Du kannst jetzt sagen, ja, warte mal, wir können aber viel mehr forschen mit der gleichen Anzahl Leuten oder halt genauso viel forschen mit weniger Leuten. Und ich glaube, da gibt es halt den anderen Shift, zu sagen, halt weniger in die reine Datenverarbeitung, also weniger Excel-Tabellen, mehr zu neues Wissen generieren, weil ChatGPT kann ja auch nur auf bestehendem Wissen halt quasi zusammenstellen, Konstellationen schaffen. Aber lass uns davon weg und lass jetzt Daten generieren, erheben und evaluieren und Modelle kreieren und so weiter. Ich glaube, da ist halt ein Riesenpotenzial. Was wiederum total spannend ist, weil dann denke ich mir, dann haben wir viel mehr Chancen, um Krankheiten zu bekämpfen oder halt eben Flugzeuge sicherer zu machen oder halt unsere Nahrungsmittel zu sichern für eine stetig wachsende Weltbevölkerung und so weiter und so fort. Das macht mich wiederum optimistisch, immer mit dem Hintergedanken und irgendwann fickt uns die AI.
Sau guter Podcast-Titel. Ach, schön. Ach, schön. Ich glaube, man merkt, dass wir heute beide ein bisschen Cola getrunken haben.
Das ist meine 12. Flasche.
Ja. ich mag den Gedanken von diesem zweiten Teil, also der erste, bei beiden würde ich dir, also bin ich konform, finde ich beides spannende Gedanken und ich würde ich mitgehen. Ich mag den Gedanken, dass wir sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt jemanden, in Anführungszeichen, der für uns quasi mit allem, was wir bis jetzt erarbeitet haben, arbeiten kann. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr um unsere Vergangenheit so sehr kümmern, weil wir haben jemanden, der mit allem, was wir bis jetzt quasi erarbeitet haben, alles rausholen kann. So nach dem Motto, vielleicht, also ist so ein bisschen jetzt mal gesponnen, ne? Aber vielleicht haben wir schon alles, um das coole Heilmittel gegen Krebs sozusagen zu erfinden. Nur uns fehlt die Vernetzung dieser Daten. Uns fehlt das, die Rechenleistung, um das alles und sich anzugucken, weil das ein Mensch niemals hinkriegen kann, eine Forschungsgruppe sozusagen. Und einfach mal alles, was wir bis jetzt gemacht haben, da durchlaufen zu lassen und mal coole Modelle entwerfen zu lassen und coole Vorschläge machen zu lassen. Und das läuft parallel zu dem, wir als Menschheit versuchen, dadurch, dass wir uns damit nicht mehr so aufhalten müssen sozusagen und nicht mehr so viel Energie reinstecken müssen, gehen wir hin und sagen, okay, was unterscheidet uns denn eben noch? Und zwar, dass wir generieren können. Und wir sagen, okay, was ist denn ein spannender Punkt, der jetzt am 21. März 2023 noch neu entdeckt werden kann? Wie du sagst, ne? Wie können wir Traktoren effizienter machen? Was können wir Spannendes denken, was eben nicht vielleicht in der Vergangenheit liegt? Und das gibt ja eine ganz neue, spannende Perspektive, weil ich glaube, wir sehr viel Forschung, sehr viel Zeit, sehr viel Doktorarbeiten, die an Universitäten geschrieben haben, beschäftigen sich eben ganz, ganz stark mit der Vergangenheit. Ne? Die meisten meiner Bachelor, meiner Arbeit beschäftigten sich irgendwie mit Erziehung im Nationalsozialismus. Ist interesting, aber ist jetzt nicht die Generierung neues, spannendes Wissen in irgendeiner Form. War für mich nett. Aber wäre ja auch cool, wenn ich mehr in wie wirkt sich XY in Schule aus, wenn das und das passiert und dann irgendwie neue spannende Fragen aufwerfe sozusagen. Ne? Gender Studies, diese ganzen Sachen, die jetzt quasi gerade neu hochkommen, da Energie reinfließen zu lassen sozusagen. Oder hier Mechatroniker ist doch auch noch nicht so mega alter Beruf. Naja, eigentlich mittlerweile schon so ein bisschen. Aber ich wollte irgendwas Spannendes reinwerfen, was man an Universitäten gerade so studieren kann, was es noch nicht so lange gab und so. Dass man sagt, okay, da stecken wir, investieren wir Zeit rein. Und wir haben aber diesen kleinen Helfer im Hintergrund, der ganz viel unserer Vergangenheit durchforstet, dass wir nicht die ganze Zeit denken müssen, ah, fuck, vielleicht ist da schon irgendwas, was wir nicht sehen. Weil irgendwann wird es so nach oben geschürft, um in dem Bild zu bleiben. Und dann können wir mit dem Ergebnis arbeiten. Finde ich eine coole Vorstellung, so ein bisschen.
So ein bisschen wie, wenn du dir Jarvis vorstellst und Tony Stark. Ja, also, da war es ja auch, die Interaktion war ja auch so, hey, gib mir die Daten darüber und werte die kurz aus für mich. Und dann hast du gesehen, wie eben Iron Man super schnell hochkomplexe Entscheidungen treffen kann, weil er sich darauf verlassen kann, dass sein ChatGPT-Pendant quasi im Film ihm rechtzeitig in guter Qualität halt Informationen zuspielen kann, wie, hey, das Flugzeug ist beschädigt und so, hier ist die Analyse. Und dieses Zusammenspiel ist halt natürlich so das Ideal von wegen, hey, da ist halt etwas Verlässliches, was mir richtige Informationen zuspielt. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo er sagt, oh, ich habe da dieses Ding macht echt teilweise interessante Dinge, aber teilweise auch echt unbrauchbaren Blödsinn. Und ich muss jetzt lernen, so, wo sind die Grenzen und wann kann ich es richtig benutzen? Das ist so ein bisschen, als würde man lernen, so, wann benutze ich das Brotmesser und wann benutze ich eben die Schere, so.
Niemals das Brotmesser. Kein Mensch braucht Brotmesser. Also für Brötchen nicht, sorry. Ich würde sagen, Brötchenmesser braucht kein Mensch.
Ja, aber das ist halt ein Instrument und du musst halt lernen zu wissen, wann brauche ich es, wann kann ich es benutzen, was kann es, was kann es nicht. Und dann kannst du sagen, ich habe das Instrument quasi gemeistert und ich kann zum nächsten Instrument gehen. So. Und das Coole ist aber, das entwickelt sich schnell weiter, so nach dem Motto, hey, vor der Woche konntest du das noch nicht, nächste Woche kann es das plötzlich. Und du denkst dir so, oh Gott, ich muss alles neu lernen und so. Und das ist jetzt,
glaube
ich, so
dieses Age of Ultron.
Exakt, so.
Ja, und genau, das finde ich eben auch spannend in Schule jetzt zu sehen. Also, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das System Schule ist super träge. Und man merkt auf einmal aber gerade, okay, wir werden in den Arsch getreten, wie von der Pandemie damals, mit Digitalisierung, so nach dem Motto, die Schule brauchte diesen, das ist natürlich ein bisschen makaber zu sagen, aber diesen Weckruf von wegen, hey, pass auf, ihr seid so veraltet, macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr eigentlich Bildung sicherstellen könnt in so Pandemiebedingungen. Und jetzt auf einmal kommt der nächste Step, so nach dem Motto, hey, pass auf, eure definier mal kurz den Begriff XY, ist keine adäquate Aufgabe mehr für Schülerinnen und Schüler, weil interessiert kein Schwein. Also eben. Sozusagen, also Moment, wenn sie es spontan selber versuchen sollen, ohne Hilfsmittel, okay, Aufgabe, weil sie sollen sich Gedanken machen, wie sie selber das beschreiben würden, aber Hausaufgabe, definiere mal, suche Definitionen zu XY und schreib die auf. absolut unsinnig. Bringt kein Mensch mehr was, weil das einfach nur noch ein Satz ist und dann haben die überhaupt nichts gelernt, außer sie geben irgendeinen Satz ein, sozusagen.
Ja. Ich glaube, dass das Spannende wird sein, dass jetzt meine These, dass wenn eben die Nutzung von solchen Tools sozusagen salonfähiger wird, dann wird das noch mehr die Unterschiede von Individuen aufzeigen. Menschen, die pfiffig sind, die gut in Strukturen denken können und sich sehr gezielt Informationen besorgen können, die reflektieren können, die neu zusammenmischen können, die werden quasi ein Vielfaches jetzt schneller sein in ihrem Arbeiten. Wiederum andere, die quasi damit, die nicht so gut sind in der Kombinatorik und so ein Kram, die werden halt wahrscheinlich nicht so schnell damit auch arbeiten können. Und ich glaube, das zeigt dann nochmal die Unterschiede zwischen den Fähigkeiten auf, während jetzt quasi so das Top-Level war, werd ein bisschen kreativ in Aufgabe 3 und Aufgabe 1 und 2 ist relativ standardisiert und sehr darauf bedacht, dass du gut auswendig lernen kannst.
Ja.
Fällt dieser ganze Bereich plötzlich weg und es ist scheißegal, wie gut du auswendig lernen kannst. Du musst eher die Informationen, die dir bereitgestellt werden, reflektieren, verarbeiten, bewerten können und dann halt neue Kombinationen zusammensetzen können. Das, glaube ich, zeigt nochmal die Unterschiede nochmal deutlicher als vorher.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie wir, wenn wir in 2 Jahren den Podcast hören, also ich glaube, für die Gesellschaft und so, da habe ich da voll Bock drauf. Finde es voll cool und freue mich da voll drauf, selber damit rumzuspielen und so ganz egoistisch gesehen sehe ich da für mich sehr, sehr viele Vorteile und eigentlich so gut wie keinen Nachteil für mich persönlich.
Mhm.
In Schule bin ich da ganz gespannt, was wir da beobachten, weil jetzt gerade wieder so die bisschen die Stimmen irgendwie auch lauter werden. So, ne? Wir überlegen jetzt gerade, wie gehen wir mit Tablets in Schule um, so, weil nicht jeder hat eins in der Schule. Ist es noch fair? Weil die einen können irgendwie das schnell googeln, während der Lehrer es kaum mitbekommt und können eine Antwort irgendwie dann einfach geben und die anderen haben mal Zettel und Stift und müssen dann nachdenken.
Ja,
so, ne?
Ja.
Aber wer ist nachher der Lachende davon? Ist der nachdenkt, nachher der schlauer da rauskommt sozusagen, oder macht es eben keinen Unterschied? Und ich denke mir das nur. Und ich denke mir, okay, dieses Denken ist total wichtig, aber das ist vielleicht so ein romantisierender Gedanke von mir, dass die anderen dann auf einmal das Denken verlernen, wenn sie nur noch googeln und so, keine Ahnung was vielleicht gar nicht eintritt, sozusagen. Und das bin ich mal gespannt, was wir so beobachten, weil was wir, glaube ich, die meisten beobachten, ist, dass auf jeden Fall so Rechtschreibung und Ausdruck und Darstellungsleistung deutlich schlechter wird. So, ob es jetzt durch Tablets ist, ob es durch Corona ist, ob es durch den Mangel an Lehrkräften in Grundschulen ist. Es ist hundertprozentig multifaktoriell in irgendeiner Form.
Ja, klar.
Aber die spannende Frage ist für mich dann, was macht der Faktor AI dann damit? Ist es vielleicht eine Lösung sogar in irgendeiner Form dafür, die ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann? Ist es was es noch schlimmer macht, weil quasi Hausaufgaben und das alles noch dümmer werden? Aber ist das ein Problem? Sind Hausaufgaben überhaupt so wichtig? Das sind so, ja, so spannende Fragen, die sich, glaube ich, so in relativ bald irgendwie, die beantwortet werden müssen für uns und von uns. Und wir werden halt erst so in 5 Jahren dann so richtig die Ausmaße sozusagen sehen. Und da bin ich sehr gespannt, weil es gibt ja immer noch Lehrkräfte, die dann sagen so, ja, Wikipedia ist keine Quelle und so. Und man denkt so, yo, sind wir nicht mittlerweile raus? Ja, nein, aber sind wir nicht mittlerweile raus, dass wir sagen, okay, wenn jetzt irgendwer eine Information für Wikipedia quasi nimmt, dass wir das sagen, das ist eine schlechtere Information, als wenn ich einfach Google Anfrage 1 nehme. So, ne? Wir haben mittlerweile ganz andere Niveaus erreicht mit gutefrage.net und so weiter und so fort. Sondern wir wollen ja eher den Leuten beibringen, wie sie gute Informationen aus verschiedenen Quellen extrahieren können, sozusagen. Und deswegen bin ich gespannt, wie lange dieser Prozess braucht oder ob der nicht auf einmal jetzt gerade voll abgespeedet wurde oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen wie, als die erste VR-Brille einigermaßen ordentlich lief und man denkt so, jetzt ist das Zeitalter der VR. Und bist so, ja Moment, seit 10 Jahren ist das Zeitalter, wo sind wir eigentlich gerade so? Es interessiert keine Sau mehr. Und das ist natürlich spannend zu sehen, ja.
Ich glaube tatsächlich, dass halt die Not quasi, die in echt entsteht, so ein bisschen den Prozess treiben wird. Und weniger die Trägheit, die vielleicht existiert im System, ich glaube, die hält das dem Druck nicht stand. Einfach weil du es eigentlich schon gesagt hast, Kids werden es nutzen, du wirst es nutzen, die werden es alle nutzen und irgendwann wird man sich denken, was machen wir hier eigentlich?
Lass mal ehrlich sein.
Genau. Und das wird halt der Punkt, wo man sagt, okay, irgendwie müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen und es wird vielleicht nicht die erste, die richtig ist, vielleicht wird die zweite auch nicht die richtige. Vielleicht wird auch AI schnell zu krass und wir sind alle sowieso irrelevant, aber
schön gesagt.
Wir werden sehen.
Ja. Ja, ich kann, glaube ich, erst nichts hinzufügen. Ich bin einfach gespannt, was so auch dann eben, weil so dieses ganz Private und im Unterricht, dass man halt gemeinsam sich jetzt mal hinsetzt, so habe ich ja eben gesagt, dass wir nächste Woche mal im LK so ein bisschen bei der Vorbereitung mal ein bisschen rumgucken, so was gibt ein ChatGPT aus, was gute Aufgaben dreien wären und so. Mhm. Das finde ich halt persönlich voll spannend, finde ich cool und so kann ich für mich selber da irgendwie ein bisschen mit denen umgehen lernen, habe das Gefühl, ich tue was für die digitale Bildung und so. Aber ich bin gespannt, was auf Ministeriumsebene kommt, so, weil bis jetzt waren diese Rundschreiben relativ cool, relativ offen, relativ eben nicht, wir müssen alles verbieten und mach die Schotten
dicht,
was ja schon mal gut ist und nicht unbedingt erwartbar war, sozusagen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was für allgemeine Regeln so formuliert werden, weil dass jeder so einen individuellen Umgang damit lernt, okay, wird eh passieren. Aber was für Pfeiler kriegen wir gesetzt von Gesellschaft, von Schule, von Arbeitgebern und so weiter und so fort? Wird es einen Unterschied, also weil ist es immer noch so, oder es gab doch mal diese Schlagzeilen, dass die Google SEO, also die Search Engine Optimization, quasi ChatGPT generierte Texte ausblendet, beziehungsweise weniger hoch rankt und so, ist ja auch dann wieder was Spannendes, weil auf einmal gehen wir ganz wild damit um und in bestimmten Bereichen merken wir aber, dass wir einen Nachteil dadurch haben, dass wir dieses Tool nutzen. Und das müssen wir auch lernen, in welchem Bereich bietet es uns eben Vorteil, auch komplett, und in welchem Nachteil aber.
Ja, ja, ich glaube, das ist halt da, wie soll ich sagen, da gibt es kein Gremium, was entscheidet, ob das gut oder schlecht ist, sondern es wird einfach anders. Du und ich, wir merken jetzt schon, oft sind wir schneller, wenn wir ChatGPT fragen, als zu Google, jetzt beim Excel-Beispiel. Heißt, dass bei Google findet das einfach nicht mehr statt. Wenn es bei Google nicht stattfindet, gibt es keine Werbung. Wenn es keine Werbung gibt für Google, die schalten können, dann machen die weniger Umsatz. Wenn die weniger Umsatz machen, müssen die Leute rauswerfen. Und so zerfällt quasi das Kartenhaus Google. Wird nicht zwangsläufig passieren, aber das heißt, da entscheiden du und ich quasi über unser eigenes, mit unserem eigenen Verhalten, ob Google und SEO überhaupt relevant ist in Zukunft. Vermutlich nicht so sehr. Wir werden es aber sehen, keiner weiß.
Ich gehe mal ganz kurz in meine Consorsbank. Sorry, ich bin gleich hier.
Ja, aber das hat auch Microsoft so leicht im Lächeln so gesagt, so nach dem Worte, wir wollen, dass Google tanzt. So sick ist.
Ja, ja, ja. Interesting. Und also, worauf ich mich noch freue, letzter Punkt vielleicht dazu, worauf ich mich freue, ist die Integration in Apps und in Programme und so. Wenn ich dann auf einmal hier Karl Klammer wieder habe in Word und der mir auf einmal dann coole Sachen selber vorgibt und mich hinweist auf coole Sachen, darauf habe ich Bock, weil ich merke selber schon, jetzt immer im zweiten Fenster das aufzumachen, dann ist es ja doch noch nicht so super schnell, dann zu warten,
bis
es
generiert
wird. Heute ist es bei mir zum Beispiel 2-3 Mal abgestürzt. Weil zum Beispiel mein LK hat sich gewünscht, dass ich den Quiz baue, so für Pedda jetzt für nächste Woche. Da dachte ich mir so, inspiriert von dir, da hast du mir gerade geschrieben. Und dann dachte ich mir so, okay, ChatGPT, generieren wir doch mal einen Quiz mit, hier so ein Kahoot-Quiz mit Fragen aus dem pädagogischen Bereich zu Theoretiker Hogelmann, Erikson und Piaget oder so. Und dann hat es funktioniert. Also hat einfach Multiple-Choice-Aufgaben erstellt, weil er wusste, was Kahoot ist, er wusste, wer die Theoretiker sind und so weiter und so fort. Die Fragen waren jetzt ein bisschen billo, aber die hätte auch jeder so
stellen können. Weißt du, was du auch noch machen sozusagen. Kannst? Ich glaube, du kannst aber auch sagen, hey, jetzt nimm dieses Quiz und schreib mir einen HTML-Code.
Ja, damit kenne ich mich aus.
Bist du HTML-Experte?
Ja.
Dann kopierst du diesen Code, ist ja nur HTML, ne? Also, ja, bis
wir mal gucken, was HTML ist.
Na, es hat halt keine Logik, so, deswegen wird es ein bisschen tricky mit dem Quiz, aber im Grunde genommen kannst du das auf jeden Fall machen und dann nimmst du diesen Code, packst den in deinen Texteditor, speicherst den, nennst das .html und öffnest das im Browser, dann hast du so ein Quiz, dann kannst du klicken.
Aber auch mit einer Oberfläche?
Du kannst die Oberfläche, du kannst dem Ding auch sagen, mach mir den Hintergrund blau, mach die Schrift größer.
Können wir das gleich einmal ausprobieren?
Ja,
können wir einmal kurz
so
durchgehen.
Und wenn du Next Level bist, hast du noch so ein, dann nutzt du sowas wie Replit, also das ist so ein Tool, womit du quasi relativ easy Code auch laufen lassen kannst. Und dann kannst du sagen, schreib nicht nur HTML, sondern schreib die Logik dahinter. Ich will, dass, wenn du die richtige Antwort klickst, dann auch so Konfetti kommt. Und dann kannst du es da reinschmeißen, kompilieren und bumm. Fertig. Packst auf den Webserver und sagst hier, Domain, ab die Post.
Ach, okay, du musst es noch auf dem Webserver.
Und kannst auch lokal laufen lassen. Du kannst bei dir auch Localhost 8080 irgendwas so bums einfach aufmachen. Und dann kannst du klicken, Konfetti, bumm. Einfach verstehst du, ja? Das ist halt dieses Magische, wo du halt sagst, hey,
das ist wirklich cool,
ist nicht
dass dann ich zum Programmierer werden kann.
Ja. Exakt.
Ja.
Können wir gleich mal machen.
Kannst du ja, geil.
Posten.
Okay, dann habe ich keine Zeit mehr jetzt. Dann einen schönen Abend. Quatsch. Ja, mega, mega interessant. Vielen Dank für die Einblicke und wir gucken mal, wann wir uns wieder melden. Ich vermute, Montag oder Sonntag wird es wieder werden.
Ja, wir lassen einfach die Wilma AI das aufnehmen.
Oh ja, das wird richtig cool, wenn wir es wirklich irgendwann hinkriegen, so aus unseren Stimmen was zu generieren, gibt's ja schon. Wir haben ja so viel Text im Internet.
Also ChatGPT-4 ist jetzt, kann quasi Bild. Bild, du kannst, ne? Ja. Kannst dir Bild geben, sag, beschreib das. Die nächste Evolution wird auch Ton sein.
Ja.
Und dann können wir dem sagen, hier ist unser Datenset, Fusch, alle Podcasts. Und jetzt macht eine Episode, wo wir über die Bankenkrise debattieren.
Das wäre so witzig. Fertig. Ich würde so gern sehen, was die AI denkt, was ich sagen würde. Und wahrscheinlich würde sie es genau treffen.
Ist ja wahrscheinlich, das ja. So witzig.
Weil wir einfach so viel Content mittlerweile irgendwie auf dem Server rumliegen haben von uns. Das wäre so witzig.
Wir sind das perfekte Opfer.
Ja.
Das Safe, das Ding ruft irgendwann meine Mom an und sagt, hier, beweis mal Geld.
Jeden Fall.
Das warst du, ja.
Auch noch mit Bildern, ja, auch noch mit Bild. Hier FaceTime Video Anruf, ja klar.
Ja.
Shit, gut. Man,
alles
wir löschen. Müssen alles löschen.
Command, Delete.
Ach, schön. Okay.
Alright. Peace out.
Dann, peace out.
Hey, ciao.